Ah, toll. Ich habe einiges mitgebracht für die Folge.
Oha.
Ja, ich habe nämlich die Frage aufgeklärt
ja.
von Markus Kuhn, höchstpersönlich. Liebe Grüße da an dich, falls du das hören solltest, weil ich habe gefragt, unsere Frage, die wir uns gestellt haben, wer hat eigentlich Zugriff aufs Big Board eines NFL Front Offices?
Das ist sehr geil.
Und es war ungefähr so, wie ich gesagt habe. Er hat gesagt, es gibt jetzt nicht so eine Excel-Datei, das Big Board hängt halt im Office. Und da steht es halt. Und jeder, der da ist, kann es sehen. Und auch er, als er bei den Giants jetzt gearbeitet hat, obwohl er nicht im Scouting gearbeitet hat, konnte dieses Big Board sich angucken.
Aber unter Gettleman, ne, bei ihm?
Nee. Der hat ja jetzt noch bei den Giants gearbeitet.
Ach so, jetzt gerade
bei... Also jedes Mal, wenn du ins Office gekommen bist, konntest du, hat er gesagt,
das... Aber ins Office bei Schön.
Oder das war jetzt nicht mehr so krass, aber im Office bei Schön, aber meinte so, das steht halt da und es wäre auf jeden Fall nicht geheim. Das wird abends werden die weggesperrt, damit halt keine Putzfrau kommt oder keiner, der irgendwie abends ein Handwerker ist oder so oder Handwerkerin oder Putzmann, was auch immer, und dann reinkommt, ein Foto macht, weil die wollen dann die Leute, die Integrität haben, die dürfen dann dran sein. Und dann habe ich gefragt, was ist, wenn Leute wechseln? Hat er gesagt, die müssen ja eh erstmal angefragt werden und diese Big Boards wechseln Tag für Tag und da gibt es so viele Infos rein, dass wenn jemand eine Anfrage bekommt, irgendwie so ein bisschen klar ist, so okay, der schaut jetzt vielleicht gerade mal nicht drauf oder wenn er den Job nimmt, dann schaut er nicht drauf. Und dann hat er final auch gesagt, am Ende sind diese Draftboards, die Big Boards, so wie die aufgebaut sind, eh egal, weil die sich A ändern und auf der anderen Seite 85% auf wie bei jedem NFL-Team gleich sind und die Teams die Spieler komplett gleich anschauen, weswegen das nicht irgendwie nur ist, nur der zweite Mann sieht's und kein Scout, sondern auch jemand, der einfach nur im Office arbeitet und sich das anguckt, dem man vertraut, weil die Infos im Endeffekt egal sind. Und was am Draft, er meinte, bis zum Draft Day ändern sich die Dinger und bis zum Draft Day wird sich darum bewegt und wenn... Dann passieren ja noch während des Drafts Dinge und das sind die entscheidenden Tage und das sind die entscheidenden Situationen.
Ja.
Und wenn du da jemanden hättest, der dann da wechselt, das wäre interessant, der dann Infos weitergibt, aber das sind die Momente und deswegen ist es auch nicht so wichtig, wer das hat. Auf jeden Fall vielen Dank, Markus.
Ich bin jetzt gerade, während du auf die Putzfrauen gekommen bist oder auf, sag ich mal, auf generell Dienstleister, die in einem NFL-Franchise dann irgendwie tätig werden, Köche, ne, was noch so alles gibt, um so ein Gebäude auch instand zu halten, beziehungsweise ein Franchise auch am Laufen zu halten. Meinst du so, diese ganzen Adam Schefters und so, die klappern dann auch in den jeweiligen NFL-Cities die großen Firmen an, die zum Beispiel Putzkräfte zur Verfügung stellen und sagt, ey, 10 Kisten kriegst du. 10 Kisten kriegst du über einen Briefumschlag.
Es gab doch jetzt den Kampf zwischen Ian Rappaport und dem
John Schultz.
Ja. Und wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt auch nur, fact-check mich gerne darauf, aber ich habe Part of My Take gehört. Und da haben sie gesagt, dass Jordan Schultz aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt.
Ja.
Und der Streit muss angefangen haben, haben die gesagt, ohne dass ich die Quelle habe, dass der Jordan Schultz Informanten, ich glaube, Aktien von Uber oder Anteile von Aktien von Uber angeboten haben soll, Informationen weiterzugeben.
Das ist geil.
Und das soll ein Rumor sein und das soll ein Gerücht sein und darauf sollte er ihn auch angesprochen haben.
Ja.
Und dann haben sie es ganz lustig gemacht, dass er so gesagt hat, so, ich hab das nicht gemacht mit den Aktien und dann sagen, warum redest du darüber? Ich habe es gar nicht gesagt. Ach so, ja, okay. Es klingt ziemlich so, als ob du das gemacht hättest.
Naja, aber
ich schwör's dir, dieses Business ist so. Das ist das Dreck, also das ist ja so... So krass, wie sie alle zitieren und so gerne sie haben, das ist das dreckigste Business mit in der NFL. Nochmal, Adam Schefter, den mögen ja viele, aber Adam Schefter ist der Typ Mensch, der herausfinden würde, wenn du und deine Frau schwanger sind, der das allen erzählen würde, damit er von allen gesagt bekommt, geil, dass du es mir erzählt hast. Das würde der machen. Wenn der erfahren würde, dass ihr euch verlobt habt, würde er das auf Instagram posten und sagen, die haben sich verlobt.
Ich meine, er war das auch bei Shefty, war es, glaube ich, bei Andrew Luck, ne, der auch so diesen großen...
Kelsey müsste es auch gewesen sein.
Stimmt, Kelsey letztes Jahr war das eben
auch. Kelsey war auch richtig abgefuckt drüber, hat auch gesagt, ey, warum lässt du mich nicht mal einen Moment haben? Möchte nur kurz sagen, das ist Adam Schefter. Adam Schefter ist die Person, die hingeht und wenn der... Die würde es sogar dir sagen. Die würde sagen, ich habe erfahren, du machst deiner Frau einen Heiratsantrag und deine Frau weiß es noch nicht mal und der würde es erzählen.
Der Dude ist halt jemand, ohne dass du neugierig bist, erzählt dir der was.
So.
Das ist eigentlich die perfekte Beschreibung für diesen ganzen Kosmos. Und der wird ja auch größer und größer.
Randall von Disneys große Pause ist der. Adam Schefter ist im Endeffekt, muss man so sagen, ist Randall von Disneys große Pause.
So.
Ich hab's perfekt. So. Deswegen immer mit Vorsicht genießen,
absolut,
meine Freunde.
Vor allem das Ding ist rund um den Draft, diese Personalien entstehen ja mehr und mehr, ne? Also es gibt ja auch nicht nur John Schultz, ihr Rappaport, Adam Schefter, Tom Pelissero. Die einen sind oder sag ich mal, die einen wirken teilweise, ich will nicht sagen seriöser, aber irgendwie netter als der andere, mag aber jeder für sich auch bewerten. Das Krasse, was ich aber jetzt auch wieder mitbekommen habe beim Combine ist, ich weiß nicht mehr von welchem Draft Network das war, irgendein Dude, der, die sind, also die Firma für oder den Blog oder was auch immer, der für den er arbeitet, er war selber im Combine vor Ort, mir fällt der Name leider auch gerade nicht mehr ein, hat auf Twitter quasi einmal nur einen Rumor hingeschrieben, also aufgeschnappt hat, nämlich, dass die Jets unbedingt auf die 1 hoch wollen für Cam Ward, ist dann aber von diesem Network gefeuert worden, weil scheinbar er irgendwie so eine Kommunikationskette gebrochen hat zu ESPN hoch, die gerne mal halt von irgendwelchen vermeintlich in Anführungsstrichen kleinen Fischen die Infos einfach nehmen, um die dann zu streuen, weil es, ne, die ja das große Outlet sind. Ja, das Ganze hat dazu geführt, dass derjenige jetzt arbeitslos ist, weil er seine Info, die er sich erarbeitet hat, ich müsste wie gesagt den Namen leider gerade nochmal rausfinden, hat dann die Kündigung dann auch auf Twitter so ein bisschen kundgetan, nur gezeigt, also auch da nochmal gezeigt, was eigentlich auch der ganze Combine für eine Geschichte ist, ne? Klar, da laufen die Kids und der eine und der andere reist und fällt und was auch immer, aber ich, wie wir es glaube ich schon oft genug gesagt haben, der wahre Kampf findet ja eigentlich hinter der Tribüne statt oder in diesen ganzen Warrooms oder bei Starbucks.
Ja, oder bei Starbucks. Ja, der Combine ist vorbei. Lass uns doch direkt hier reinstarten und Football Wohnzimmer von Fokus.
Fokus!
Football! Liebe Grüße an Valentin, den hat's leider erwischt. Ich weiß nicht, welches Arschloch den angesteckt hat. Ist ein bisschen mysteriös. Auch da liebe Grüße an meine Freundin, die Mara, die ist auch komischerweise krank. Also wenn ich den Typen finde, der die alle angesteckt hat. Ich glaube aber, du warst ja auch irgendwann mal in diesem Zeitraum Super Bowl danach krank. Ich glaube, dass dich erwischt es nicht. Du bist ja da mit einem guten Immunsystem gesegnet.
Polnisches Granit.
Das ist es, Granitschaka, Junge.
Ey, Shoutout übrigens an alle Polen, die uns schreiben, ne? Also die Nachricht, die du mir geschickt hast von dem Kollegen, der gesagt hat, dass er die Familienzusammensetzung hat, so ähnlich wie ich, dass er sich sehr, sehr abgeholt gefühlt hat. Shoutout an
Bigosch-Freunde,
Shoutout
auch da nochmal, die mir geschrieben haben. Vielen lieben Dank, ich bin dankbar für das Rezept. Ich habe noch keine weitere Nachricht erhalten. Ich habe gesehen, bei Spotify hat einer geschrieben und habe ich geantwortet auf deinen Spotify-Kommentar, schick mir das Rezept. Jan Weinreich 12 auf Instagram, schickt mir alle eure Bigosch-Rezepte. Ich verspreche euch, ich werde die alle nach und nach probieren in irgendeinem Rhythmus und dann mache ich Bigosch-Testing, entweder bei mir auf dem Kanal oder bei Focus Football. So. Ich will eh mehr auf meinem Kanal machen, ich brauch Scheiß, mit dem ich ihn füllen kann.
Sollen wir einfach mal eine Woche nach Polen fahren, nehmen wir Karl mit einer Kamera?
Ich würde gern nach Polen fahren dieses Jahr. Ich bin
tatsächlich den Bulli und den Bigosch-Bulli.
Ich habe Lust auf Polen, auf jeden Fall. Ich habe große Lust auf Polen. Ich bin ein großer Freund des polnischen Volkes. Du weißt ja, ne, mein Großvater, ihr wohnt ja auf dem Land meines Großvaters. Das ist ich bin ja immer gerne da, auch mit meiner Familie. Ja, ja. So, deswegen, nein, Hammer. Vielen lieben Dank für die Nachricht generell immer. Danke so an alle, die Anteilnahme haben, die uns loben für unsere Off-Season-Arbeit. Macht richtig Bock, schreibt uns gerne weiter. Es kommen einige Dinge, wir haben neue Projekte, auch Twitch wird bald wieder kommen. Alles große neue Themen. Wie gesagt, der Valentin ist leider krank, deswegen fehlt er heute. Der ist dann aber am Donnerstag wieder mit dabei. Dann lass uns doch nochmal bedanken bei unserem Sponsor Chamon. Der größten, besten, ältesten Kaffeerösterei in ganz Köln. Mit dem Gutschein Fokusfootball 10 hältst du 10% Rabatt auf alle Kaffeesorten und diesen geilen Cold Brew, den ich hier habe. Guck mal, den nehme ich nämlich immer mit, wenn ich da bin. Den gibt es dann bald auch wieder im Sortiment. Oder eine andere Sorte sogar. Ich habe mit dem Junior geredet, ob vielleicht noch ein anderer Cold Brew gebraut wird.
Geil.
Der nochmal eine andere Note hat. Der hier hat nämlich die Note Kakao, Erdbeere, saftig, 100% Arabica, Brasilien und Kenia.
Brasilien und Kenia sogar?
Anscheinend ja.
Wow.
Anscheinend ja.
Wow.
Den finde ich Hammer. Der soll aber vielleicht nächstes Jahr noch, hoffe ich, weiß nicht, Mirko, wenn du das hörst, schreib mir nochmal gerne, ob ihr noch eine fruchtigere Note, eine spritzigere Note bei eurem Cold Brew raushaut. Könnt ihr dann mit dem Gutscheincode FOCUSFOOTBALL10 erhalten, kriegt ihr wie gesagt diese 10% Rabatt. Goldiges Ding. Ich war jetzt in Hamburg 5 Tage, mache ich vielleicht in der nächsten Folge, wir haben jetzt ja schon einiges gemacht, um meinen Bericht mal da raushauen. Und mir ist aufgefallen, dass ich richtig spießig geworden bin. Also ein richtiger Spießer geworden.
Oder generell.
Boah, schon, ich werde spießiger auf jeden Fall. Also das merke ich einfach. Es gibt so ein paar Sachen. Und eine Sache, die so unangenehm spießig ist, fand ich immer, sind Leute, die so unflexibel werden. Weißt du, und die sich dann auch, und die langsam merken so, boah, ich bin unflexibel. Ich finde so ein paar Sachen einfach nicht mehr, ich habe so meine Sachen und alles andere finde ich kacke. Und bei mir ist es original, schwöre ich, No Werbung, also das ist jetzt keine bezahlte Werbung, alles davor war bezahlte Werbung, das ist unbezahlte Werbung. Bei mir ist es original Chamon Kaffee. Ich war in so vielen auch geilen Röstereien in Hamburg. Wir haben glaube ich 6 oder 7 Cafés ausprobiert. Auch alle, die selbst geröstet haben, alle mit Liebe, alles super, richtig viel Liebe zum Detail. Die Dinger waren pickepacke voll. Ich schwöre dir, ich habe mich jedes Mal ein bisschen so abgefuckt nach mir so, boah, ich freue mich so, wenn ich zu Hause bin. Ey, ich freue mich so, wenn ich wieder meinen eigenen Kaffee machen kann. Ich freue mich so, wenn ich meinen Cold Brew machen kann. Ich freue mich so, wenn ich meine Bialetti anschmeißen kann. Ich freue mich so, wenn ich meine beiden Boden habe. Ich habe ja immer Neapolitano und Romano gerade bei mir im Ding, die ich durchjage. Wir bestellen ja auch nur noch in Kilobasis. Da soweit bin ich dann auch so spießig bin ich, dass ich kaufe bei Chamon in Kilobasis ein, dass ich merke, ich bin spießig geworden. Ich komme nach Hause. Und das Erste, worauf ich mich freue, war auch das Erste, was ich gestern zu Mara gesagt habe. Wir haben unseren Kaffee schön aufgestellt, wir haben vorher aufgeräumt. Alle unsere Tassen waren sauber, unsere Mühle stand da. Wir haben dann im Glas immer die aktuelle Bohne. Ich war halt so, boah, ich habe so Bock. Ich bin wirklich, Wecker war auf 7.40 Uhr gestellt. Ich war um 7.20 Uhr, um 7.20 Uhr war ich wach, ne?
Ja.
Und manchmal habe ich Probleme aufzustehen. Ich war um 7.20 Uhr wach, ich schwöre, ich bin aufgestanden, ich habe sofort Kaffee gemacht, sofort. Mache ich sonst nie. Sonst mache ich immer noch so 5, 6 andere Sachen.
Echt?
Sofort, weil ich so spießig geworden bin.
Nee, bei mir ist erstmal ein Glas Wasser und dann direkt ein Kaffee.
Aber mein Wecker wie Blake Bortles, ne?
Nicht stimmt, braucht den Blake Bortles Move, den mache ich glaube ich.
Erstmal Blake Bortles.
Also erstmal Blake Bortles und dann ja, stimmt. Erstmal Blake Bortles, dann Wasser, dann Kaffee. Ja. Ja, mein Kaffee sag ich schon, mein Wecker war auch auf 7.40 Uhr, aber ich bin seit 5.45 Uhr wach.
Toll. So, dann noch ein geschichtliches Datum einfach nur, dass ich die Richtigkeit aufrechterhalte, weil ich finde, das ist eine schöne Tradition. Mal gucken, ich habe mit Marek eben gesprochen, ob wir das ein bisschen umbauen hier in unserem Intro, ob wir das ein bisschen strukturierter machen und Kategorien finden, dass wir weiter über lustige Themen reden, die wir erleben, aber ein bisschen anders frame. Aber ich habe eine Sache mitgebracht. Ich rede ja nie über Krieg hier bei den Sachen, weil es passiert viel Krieg und wir machen zu viel Krieg, meine lieben Freunde. Ist scheiße. Hat keiner was von.
Nicht.
Außer, wenn dann so eine lustige Geschichte draus entsteht und die fand ich der Hammer. Die Amerikaner sind ja mal auf die Idee gekommen, Bürgerkrieg zu führen. Mhm. Und 1965, am 4. März, ist Folgendes passiert. Fand ich toll. War nämlich aufgrund ihrer häufigen Verwechslung mit der weißen Kapitulationsflagge im Sezessionskrieg wird dem seit 1863 als Flagge der Konföderierten Staaten von Amerika gültigen Stainless Banner ein roter Querbalken hinzugefügt. Weil auf dieser Flagge war die Konföderiertenflagge, habe ich gesehen, und die war komplett weiß sonst.
Ja.
Und das hat man halt auf dem Schlachtfeld oft nicht gesehen, weswegen die weiße Flagge geschenkt haben,
ach Gott,
die anderen, den anderen signalisiert haben, ey, wir geben auf. Und das hat dann zu so viel Verwirrung geführt und war dann halt so scheiße, dass die einfach die Farbe Rot einmal quer durchziehen mussten, um zu zeigen, nee, wir geben doch nicht auf.
Okay, na gut. Auch da braucht es eine technische Weiterentwicklung. Übrigens über den Sezessionskrieg, ne, war das?
Ja.
Habe ich damals meine Facharbeit in der Schule geschrieben.
Wirklich?
Ja. Ich habe über den amerikanischen Bürgerkrieg geschrieben. Zu einer Zeit, als ich noch gar nichts über Amerika wusste und das Thema einfach nur genommen habe, weil man es mir, glaube ich, damals aufgetragen hat. Fun Fact, ich weiß nicht, welche schulischen Probleme mich das jetzt mit Mitte 30 noch bringt. Ich habe die erste Facharbeit damals mit einer 5+ beendet, wurde dann zu einer Wiederholung meines Schuljahres, wurde mir empfohlen oder näher gebracht. Dieses Wiederholungsjahr habe ich auf einer anderen Schule gemacht.
Selbe Facharbeit
abgegeben. Boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 3+.
Ich habe eine Facharbeit von jemand anderes bekommen in meiner auf meiner Gymnasiumzeit. Die wurde mit einer 1- bewertet. Ich habe über 1:1 dasselbe Thema geschrieben.
Ja.
1:1. Ich habe eine 4- bekommen.
Ich schwör's dir, das passt wie Arsch auf Eimer. Junge.
Deutsches Schulsystem. Schreibt uns, meine Freunde. Trotzdem sitzen wir hier. Ich hab's geschafft.
Ist so. Wir dürfen trotzdem Mikro in die Hand nehmen. Nee,
das ist übrigens letzte. Das ist mein Money Move, muss ich kurz erzählen, um mein Selbstbewusstsein wieder hochzuheben. Ich habe damals meiner LK-Lehrerin im Englisch, das war auch meine Klassenlehrerin dann, wir sind nicht so gut zurechtgekommen, ich habe eh ein Autoritätsproblem mit vielen Dingen und du weißt, ich bin ein geborener Revoluzzer und ich habe damals schon gesagt, ey, wir haben Klassenfahrt gemacht, die ging nach Schottland, das war, ich glaube, 6 Tage insgesamt, 2 Tage waren Reise und habe ich damals schon gesagt, ey, ich habe keinen Bock, so, ich möchte nicht mitfahren, war dann auch, wir sind nicht so mit den allen anderen gefahren, wir sind nur mit unserer Klasse und hatte jetzt nicht so viele Freunde.
Hast keinen Bock auf so Nessie, das Monster.
So, ich hatte war nicht so mein Ding, ne? Dann war auch mit denen war die Lehrerin auch so ein bisschen autoritär und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich fahre nicht mit, und dann hat meine Lehrerin hat immer Geld eingesammelt und alle Sachen und hat immer gesagt, ich meinte so, ich fahre nicht mit, und dann meinte sie so, doch, du fährst mit, du bist gezwungen, du kannst nicht einfach nicht fahren, du musst einen Grund haben. Dann sag ich so, ja, finde ich halt einen. Und dann meinte sie, ja, das kannst du ja nicht so sagen. Und dann meinte die halt so, da, du fährst mit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja einen Grund finden. Und dann finde ich halt einen so, ne? Sagt die, ja, pass auf, wenn du mir das ja so sagst und so, bla 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 bla. Und ich sag nicht, welchen Grund ich gefunden habe, ich habe einen legitimen Grund gefunden. Kann ich ja nach der Folge erzählen. Fakt ist aber, ich bin nicht mitgefahren und ich musste auch nur 2 Tage dann zur Schule kommen und irgendwelche Arbeiten machen. Also wenn du nicht mit
System
zur Klasse fährst.
System gedribbelt,
der
war
ja, ich hatte einen legitimen Grund. Ja. Ich hatte einen Termin für eine Operation, ja, die halt so reingeflogen ist, die Sinn ergeben hat, die ich irgendwann machen musste, und das war meine Get Out of Jail Free Card, und weißt gar nicht, wie ich gegrinst habe, als ich der diesen Zettel gegeben habe und gesagt habe, ach übrigens, weil die meinte irgendwann, ja, jetzt ist Stichtag, du musst das Geld abgeben, sonst kriegst du einen Brief nach Hause. Und dann weiß ich noch, habe ich den Brief gegeben, Zettel gegeben, so, ich fahre nicht mit, habe ich ihm noch gesagt. Und ich gesagt, ja, wann weißt du denn, dass du die OP hast, warum sagst du das nicht früher? Weil ich gesagt habe, so, ich habe gesagt, ich muss einen Grund finden, ja, hier ist der Grund, ich fahre nicht
war
mit.
War das die Ocho Cinco OP?
Ja.
Nein.
Doch. Doch, doch, das war die Ocho Cinco OP. Ja.
I ran out of pee-pee.
So in der Art, ja. Aber das Problem ist da nicht entstanden. Das auf jeden Fall nicht.
Also wenn du den Witz jetzt gerade nicht verstanden haben solltest, dann glauben die Leute, ja, dass du gerade ein Körperteil verlängert hast von dir.
Nee, es ist, pass auf, volle Transparenz.
Oh Gott.
Ich habe ein Problem, was 10% aller Männer haben. Ich schreibe mir auch gerne da.
Oha.
Ich hatte im Fachbegriff eine Vorhautverengung. Und habe deswegen eine Spätbeschneidung bekommen. So.
Ach was, Alter. Ja. Ich wollte einen dummen Witz machen.
Nein, ich bin wirklich, ich habe gar kein Problem. Ich bin ja eine Vorhautverengung und habe deswegen eine späte Beschneidung bekommen.
Okay.
Und die habe ich da hingelegt.
Auch als die Begründung auch tatsächlich, ja? Also
ich habe es genauso. Ich habe genauso gesagt hier mit 18. Ich habe gesagt, ich habe eine OP. So, hier ist
ich habe noch eine Bingo-Karte.
Ja. Für irgendwas muss sich das ja gelohnt haben.
Verrückt.
So ein bisschen wie ein Schönheitsangriff. Ja. Ja, tatsächlich. Ist immer krass. Das ist wie mit vielen Dingen. 10%, es haben 10% aller Männer.
Ja.
Und als mir das passiert ist, als ich das erzählt habe, so mit der ich wurde operiert und das bei meinen Kollegen erzählt habe, weißt du eigentlich, wie viele meiner Kollegen gesagt haben, ach krass, ich auch. Und ich sag, Bruder, warum haben wir nicht drüber geredet? Sagte so, ja, Bruder.
Warum haben wir nicht drüber geredet? Hör mal, wir haben uns damals kennengelernt. Hör mal,
Also, Männer, wenn ihr das auch habt, ihr seid gehört erstmal. Ja. Ne? Liebe Grüße nach da draußen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu privat für euch alle. Ist ein völlig normaler Eingriff. Und falls ihr da unten bei euch zwickt, macht's. Hilft wirklich. Ne? Also, es ist danach.
Ey, wie gesagt, es ist ein medizinischer Notfall.
Das kann ich dir garantieren. Ja. Es war ein medizinischer Notfall, ja, das dann auf jeden Fall.
Okay.
Jetzt die Rolle rückwärts wieder. Wenn Adam Schefter das beim Draft gehört hätte, würde der das nämlich jetzt auf Twitter posten und sagen, ich habe aus Insiderquellen gehört, Jan Weinreich hatte mit 18 Jahren eine Vorhautverengung und wurde da operiert.
Deswegen
und
läuft ja die 40 nicht so schnell.
Genau das. Und der würde das dann so privat raushauen. Deswegen komme ich dem Adam Schefter nämlich zuvor und erzähle es jetzt einfach wieder. Lass uns doch mal über den Combine reden.
Bitte. Combine, wir haben eben bei einer Sache was vergessen noch. Als wir über die Chefdies auch gesprochen haben und so, weißt du ja auch, wer da schuld war, ne? Und da, bevor wir heute ans Hauptthema gehen, möchte ich auch nochmal eins sagen. Ich habe eine Vision, also ich habe etwas in meinem Kopf, hat sich etwas abgespielt, wo ich gesagt habe, na klar, Tom Brady war ja einfach die Ursache für diesen ganzen Streit.
Ja, ja.
Und ich habe mir dann einfach nur die Frage gestellt, Roger Goodell, ne? Als Tom Brady damals zurückgetreten ist, der wusste ja, der wird auf irgendeine gewisse Art und Weise wird er zurückkommen. Als er dann gehört hat, Broadcast, hat er wahrscheinlich gedacht, weißt du was, alles gut, das ist weit weg von meiner Organisation, weit, weit weg davon. Als das jetzt mit diesem vermeintlichen Tampering und ey, Matthew Stafford ist zufällig in Montana in Tom Brady reingelaufen.
Ich glaube, das ist zufällig.
Ja, absolut.
Ich glaube wirklich, das ist zufällig.
Ja?
Ja. Ich glaube, weil das ist ja, ich folge dem einen oder anderen NFL-Spieler. Und
meinst du das einfach Rich Skiing?
Ja, das ist Rich Skiing.
Rich Skiing, okay.
Ja, es ist einfach Rich Skiing und ich glaube, das ist dann so, weißt du, keine Ahnung, wenn wir empfehlen uns ja auch mal Restaurants oder so, ey, ich war mit der Familie gerade hier halbe Stunde weg, muss auch mal machen.
Ja.
Dann macht man das.
Oder ich habe Angebot,
Phantasialand, so 25 Euro musst du gerade kaufen, dann sage ich dir das, dann sagst du, überlegst auch, so ist das ja bei denen.
Ja.
So und in der Offseason. Im Zweifel, was passiert sein kann, das glaube ich, ist dann, dass dann so gesteckt wurde, ey, der ist gerade da. Ihr kennt euch doch, weil die kennen sich ja auch, die preachen selten sich ja auch sehr. Trefft dich mal mit dem, redet mal miteinander. aber ich glaube, man wäre davon überrascht, wie oft sich NFL-Spieler irgendwo im Urlaub oder Leute untereinander treffen.
Das ist so geiles Saturday Night Live-Clips daraus produzieren, so an so einem Skilift, wie Tom Brady zufällig und Matthew Stafford auf dem Skilift hochgefahren sind und dann er nur dachte, ey Matthew, willst du nicht nach Vegas kommen? Naja, Fakt ist, ich bin gespannt, wie lange Roger Goodell sich das Ganze ruhig anguckt, weil wie gesagt, der Vorwurf des Tamperings und sonst was stand da auch schon im Raum. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich glaube, Tom Brady wird die nächsten 10, 20 Jahre ein Rachefeldzug gegen die NFL und gegen Roger Goodell
persönlich. Ist halt größer persönlich. Als die Liga, ne? Ist halt größer als die Liga. Ja. So, wir haben ein sehr, sehr langes Intro gemacht mit sehr vielen privaten Informationen. Bitte damit vertraulich umgehen, keinem erzählen, ne? es gibt einige Themen zu besprechen. So, vor allem Richtung Franchise-Tag. T. Higgins hat's getweetet, ist unterm Franchise-Tag, scheint offiziell zu sein, dass er getaggt ist, ja, hat heute oder gestern getweetet, am 3.3. oder hat gesagt, er wird als allererstes den Leuten mitteilen und die Leute werden es von ihm hören, was passiert, und er hat dann einfach nur ganz stupide Tag getweetet. Und Trey Smith auch, Offensliner der Kansas City Chiefs, der Guard, der auch in großen Verhandlungen ist, hat auch das Franchise-Tag bekommen, wobei ich mir da nicht sicher bin, wie das Ganze vonstatten gehen wird, weil das haben wir letztes Jahr auch bei Snead gesehen, der auch das Tag bekommen hat und dann nachträglich getradet wurde. Jo. Also ich glaube, dann geht es dann eher darum, dass die Chiefs dann noch den Deal haben wollen, dass die Chiefs dann da wenigstens noch den Draftpick für haben wollen, dass sie dann das Ganze auch ein bisschen bestimmen. Chiefs stehen ihren Spielern ja dann auch nicht im Weg, das Geld zu suchen. Das haben sie bei Tyreek Hill nicht gemacht, das haben sie bei Snead nicht gemacht. Das werden sie wahrscheinlich jetzt auch nicht bei Trey Smith machen, weil, das hat der liebe Valentin richtigerweise dazu geschrieben, ein Guard auf dem Franchise-Tag kostet überdimensional viel, weil die Offense-Tackle mit reingerechnet werden. Es wird nicht differenziert zwischen Interior-Offense-Liner und Tackles, sondern alle O-Liner bekommen dasselbe Franchise-Tag. Mhm. Dadurch bekommt Trey Smith ein sehr teures Franchise-Tag, was sich im Endeffekt nicht für die Chiefs lohnt. Also da muss dran gehebelt werden, sonst kostet dieser Mann für ein Jahr exorbitant viel. Also entweder findest du jetzt einen Long-Term-Deal und hast dir Zeit gekauft oder du tradest ihn halt noch weg und tradest ihn zu einem anderen Team. Hast jetzt natürlich auch noch geil Zeit, dir die verschiedenen Draftpicks anzugucken, den Combine anzugucken, zu sehen, welches Team gibt mir den geilsten Value für einen Spieler, den ich dann an dem Spot draften kann. Es gibt ja den einen oder anderen Interior Offensive Liner, den man dann treffen könnte, um dann diesen Trey Smith Ersatz zu besorgen. Das auf jeden Fall für die beiden Spieler. Und dann eine Sache, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, ist Deebo Samuel getradet worden. Yes. Der hat es rausgeschafft aus San Francisco für einen 5th-Runden-Pick zu den Commanders. Einige haben uns geschrieben, 5th-Runden-Pick, das klingt zu wenig für Deebo Samuel. Boah, das ist aber echt was wenig. Ich finde, es ist ein voll okayer Preis. Also es hätte jetzt auch ein 4th-Runden-Pick werden können. Ich finde, alles zwischen 4., 5. Runde passt voll rein. Das ist dieser klassische Day-2-Pick, von dem man dann auch immer redet. Und später halt Day-2-Pick, aber halt immer noch ein Day-2-Pick. Ich finde, im Vergleich zu dem, was die Commanders schon gezahlt haben für einen ähnlichen Spieler in Marcus Lattimore, wo sie vielleicht dann etwas überbezahlt haben, kompensieren sie es jetzt mit Deebo Samuel, dem sie jetzt die Kohle geben können. Ich finde, es ist eine geile Edition für das, was die Commanders vielleicht machen wollen. Sie sind ein Running-Team, sie brauchen mehr Running-Optionen. Sie haben ja mit Robinson, sie hatten ja mit Eckler letztes Jahr zwei starke Running-Backs. Sie haben Jaden Daniels hinten im Backfield, jetzt Deebo Samuel dazu zu bekommen, der ein Yards-After-Catch-Guy ist, der ins Screen-Game reinpasst, das, was sie viel machen wollen, der auch ein Running-Back sein kann, finde ich, ist sehr geil, ist ein guter Preis. Der Mann wird bezahlt, San Francisco hat den Cap geklärt, so ein bisschen, oder cleared genau, den Cap
also
so ein bisschen.
Ja, also das ist ja auch der Hauptgrund, nochmal bei dem Trade gewesen. Die 49ers wollten Deebo einfach vom Buch haben, ne, damit auch vor allem die Dead Caps relativ schnell weg sind. Das ist auch der Grund, warum der nur einen 5th-Runden-Pick gekostet hat, ne? Weil viele Leute wundern sich ja, beziehungsweise wurde das, was ja häufig gemacht wird bei so Trades, ist ja, dass dann auf einmal einfach blind zwei Namen nebeneinander gestellt werden, wo wir erstmal sagen, ja, okay, krass, ja, hast du recht. Wenn ich jetzt alles unter demselben Parameter bewerten würde, dann wäre das krass. Fakt ist aber, Deebo kostet die Commanders dieses Jahr, glaube ich, 17 Millionen oder 18 Millionen, übernehmen sie komplett auf ihre Bücher. Er ist ein Spieler, der knapp an der 30 dran ist, der seine wirklich krasseste Saison war 2021, die jetzt auch einfach schon zwei, drei Jährchen weg ist. Und wir sagen müssen, der hat in den letzten, vor allem im letzten Jahr, sag ich mal, schon so ein bisschen Anzeichen davon gezeigt, dass es zumindest so langsam, ne, so ein bisschen runter regressiert. Also heißt, wir dürfen, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, dass wir hier vom 25-jährigen Deebo Samuel sprechen oder 26-jährigen, sondern einem, der halt auch schon im fortgeschrittenen Alter ist, mit einer Verletzungshistorie. Nichtsdestotrotz finde ich, ist der, also keine Ahnung, für die, wie gesagt, die 49ers hatten einen Purpose und das darf man ja auch nicht vergessen. Jedes Team weiß ja, warum sie ihn weggeben, ne? Jedes Team geht ja hin und kriegt gesagt, beziehungsweise wurde ja vor ein oder zwei Wochen gesagt, Debo darf sich ein Team suchen mit seinem Agenten, dürfen einen Trade aktiv suchen. Das heißt ja, der erste Impuls ist ja gar nicht von den Commanders gekommen, die sagen, hey, wir möchten unbedingt dich haben, sondern der erste Impuls ist ja eigentlich, okay, die 49ers gehen hin und entscheiden sich ganz aktiv gegen Debo Samuel, weil sie einen finanziellen Wert darin sehen für sich selbst, was natürlich, wenn wir um Gegenwärtigkeiten sprechen, seinen Wert natürlich auch schmälert, ne? Weil jeder Hagener weiß, okay, ey, die wollen den eh nicht mehr, was soll ich, also dann gebe ich ja, ihm auf jeden Fall keinen Drittrundenpick.
Beziehungsweise, was es auf jeden Fall ist, wie man es framen kann, weil das ist ja die nächste Thematik, Brandon Ayuk scheint anscheinend auch auf dem Trade-Block zu sein, was das Ganze noch unfassbar macht für mich oder völlig verrückt macht für mich. Vielleicht hat man letztes Jahr dann erkannt, dass man auch mit anderen Lösungen zurechtkommt oder dass man generell einen Umbruch haben möchte, dass man Geld umlegt etc. Aber dass man halt sieht, Debo Samuel ist kein Nummer 1 Wide Receiver, Punkt. Debo Samuel ist wahrscheinlich auch kein guter oder kein kontinuierlicher Nummer 1 Playmaker mehr. Ne? Also ist weder ein Inside Receiver, noch ist er deine Nummer 1 Anspielstation, ist ein sehr, sehr guter und sehr produktiver Spieler in einem Team, was aber dafür steht, dass es auch Spieler produzieren lässt. Jetzt ist wieder diese Systemfrage, ja, aber es ist ein guter Spieler, aber es war kurzzeitig Nummer 1, aber ich würde sagen, in den letzten Jahren, letztes Jahr waren es ganz klar Christian McCaffrey und Brandon Ayuk im Running-Passing-Game, die mehr angespielt wurden, dann kam er als Nummer 3, dann kam George Kittle, wenn George Kittle sich nicht sogar den Spot mit ihm geteilt hat, dann letztes Jahr in der Saison, obwohl er 15 Spiele gespielt hat, ist er nicht mal die Nummer 1 gewesen, hat sich Juwan Jennings sogar vor ihm gespielt, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn Brandon Ayuk noch da gewesen wäre, ne? Guter dass Punkt. Man dann einfach sieht, ey, er ist einfach nicht mehr dieser Nummer 1 Typ, wo dann auch ein Team geht und sagt, ey, wenn du bei dem 49ers nicht Nummer 1 war, warum solltest du das bei mir werden? Und wir sehen ja auch, dass du Defizite hast im Route Running. Wir sehen, dass du Defizite hast, darum zu gehen, wenn du Separation hast. Deine Explosivität ist gar nicht mehr so da gegeben. Deine Yards After Catch, dein Kontakt, dann hast du das ein oder andere Issue jetzt auch im Spielfeld, wo du den Kicker angehst und so, ne? Dann ist es einfach eine gute Lösung für dich als 49ers zu sagen, ey, wir lassen nicht gehen.
Ich komplett vergessen mit dem Kicker.
Ja, es hat bis hierhin, hat sehr gut funktioniert. Und ein anderes Team sagt dann, wie ein Klassenspruch, One Man's Trash, Another Man's Treasure. Und aus Debo Samuels Sicht, und da sind wir dann auch wieder realistisch, der stand zweimal im Super Bowl mit den San Francisco 49ers. Die haben es zweimal nicht geschafft. Das heißt, zu dieses Karriere-Ding, das hat er verpasst da. Was der Mann machen will und was jeder NFL-Spieler machen will, ist Kohle machen. Er ist jetzt 29 Jahre alt, wird nächstes Jahr 30. Und ich habe jetzt gerade ihn sehr runtergeredet. Debo Samuel kann immer noch ein sehr produktiver Spieler sein. Debo Samuel ist immer noch ein Spieler, den, wenn du die Kohle hast, den jedes Team drin haben möchte, als Nummer 2, als Nummer 3, als Gadget-Player, der kreieren kann, der Erfahrung hat. Und die Commanders, die jetzt einfach die Kohle haben, sind das perfekte Team, ihm die Kohle zu geben. Und darum geht es ihm, dass er einfach die Chance jetzt nochmal hat, diesen dritten Contract sich zu erspielen, nochmal das große Geld zu machen, um vielleicht dann auch nochmal, um einen Titel mitzuspielen. So. Deswegen, ich glaube, keiner zu Schaden gekommen. Für alle, für alles ist ein guter Move. Was es dann aber auch ist, und das ist es am Ende, der große Umschwung der San Francisco 49ers, dadurch, dass die ganzen Spieler jetzt gehen. Ja. Combine News habe ich jetzt nichts Großes mit dazu. Würde ich tatsächlich gerne machen, wenn der Valentin da ist, einmal den Combine besprechen. Ja. Und dann jetzt heute auch zum
passt
Thema.
Passt ja auch zu den Rookies, die wir dann zeitnah auch mit euch besprechen.
So, dann kommen wir nämlich heute einmal zu dem Thema. Wir besprechen heute einmal zusammen die offensive Seite aller offensiven Spieler in der Offseason. Das heißt, euer Team, und das war dann so ein bisschen die Idee dieser Folge, wir gehen hin und besprechen, wenn euer Team zum Beispiel ein Quarterback-Need hat oder euer Team hat ein Tight-End-Need, euer Team hat ein Receiver-Need, welche Optionen man ab jetzt hat mit den ganzen Informationen, die wir haben. Nach dem Combine ist ja so der große Cut, dann kommt natürlich nochmal die Pro-Days und nochmal das ein oder andere Interview. Aber jetzt hat man einiges gesehen, jetzt hat man alle Spieler, man hat auch viel im Vergleich gesehen, man hatte auch was Zeit, sich die Spiele anzugucken, zu sagen, wer sind die besten Optionen in der kommenden Offseason mit Free Agency und mit dem Draft für die jeweiligen Positionen. Und da dann mal den einen oder anderen Namen aufgeschrieben, aber das Ganze dann auch einmal gerankt. Und das machen wir heute für die offensive Seite.
Genau, weil also hat auch vor allem den Hintergrund, weil es ja in knapp 8 Tagen so richtig, richtig losgeht, wo wir erwarten können, dass die Teams ja dann auch ihre Kader-Umstellung angehen werden. Von daher hier für euch die perfekte Roadmap.
Genau, und halt auch das, ne, wir haben jetzt hier die ganzen Franchise-Tags und sowas gehört, wer jetzt bei seinem Team bleibt und wer dann auch available ist oder wer noch gecuttet wird, das haben wir einmal mit reingenommen. Die Liste vom lieben Valentin haben wir auch mit dabei.
Yes.
Der hat mich dann gestern auch nochmal dazu motiviert, den einen oder anderen Namen nochmal für mich zu recherchieren. Und diese Liste, wir haben gesagt, wir wollen die Top 3 raushaben, aber im Focus Football Style haben wir uns natürlich wahrscheinlich alle nicht dran gehalten und haben noch den einen oder anderen Namen mehr aufgeschrieben, weil sie es einfach verdient haben oder weil man einfach noch der Richtigkeitshalber, der Vollständigkeitshalber diesen Namen mit erwähnen will. Und wir werden natürlich auch einmal jedem sagen, wer in dieser Division, wer in diesen wer für die jeweiligen Positionen einfach auch, wie tief die jeweilige Position dann einmal ist. Ich würde einmal erklären, wie ich es gemacht habe. Ich denke mal, du hast bestimmt einen anderen Weg gewählt oder würde mich interessieren. Ich habe mir einfach Fragen gestellt und eine Grundprämisse aufgestellt, weil es ist ja einfach super schwierig, Positionen zu ranken, weil es ist ja immer irgendwie Faktoren, wo bedrifte ich, wie viel Geld habe ich, lohnt es sich für mich? Aber ich habe versucht, so alle Dinge so ein bisschen miteinander zu kombinieren, um dann die Leute zu ranken allgemein. Zuallererst, Prämisse bei mir war, ich will den nächsten einen Spieler haben, der mich in den nächsten 2 bis 3 Jahren sinnvoll verstärkt. Also es gibt hier sicherlich immer Lösungen, einen Spieler für ein Jahr zu holen und auch in Gap zu füllen von 1 oder 2 Jahren, aber ich gehe immer dann, habe dann eher die Lösung gesucht, wenn ein Spieler in einem Jahr ein besserer Spieler ist, aber ich habe zum Beispiel einen Rookie, dann der wahrscheinlich schlechter sein wird, aber ich habe einen Upside für ihn in 3 Jahren, dann hat das den ein bisschen ausspielt, dann was ist die Grundprämisse auf dieser Position für mich? Also, wenn ich einen Spieler auf der Position mir hole, investiere, weil darum geht's ja hier auch, in der Free Agency zu investieren oder einen Draft Pick. Was ist die Grundprämisse, wo ich will, was er für mich sein wird? Ist jetzt zum Beispiel bei Tight Ends das beste Beispiel oder bei Running Backs. Sage ich, ey, bei Running Backs möchte ich einen 3-Down-Back haben, da möchte ich jetzt einfach einen Receiving-Back und sagen, ey, das ist eine geile Edition. Ja. Wäre ein sinnvoller Move für mich, aber das ist jetzt keine Investition für mich, um einen Spieler noch fortzusetzen. Dann, wie gut passt dieser Spieler zu meinem Anforderungsprofil? Also, habe ich diesen Spiel überhaupt? Gibt es Spieler, die das alles umfassen? Gibt bei manchen Positionen meiner Meinung nach Spieler, die nicht alles umfassen, die dann aber trotzdem hochkommen. Wie viel wird dieser Spieler realistisch für mich kosten? Das ist dann auch ganz wichtig. Zum Beispiel Quarterbacks, wo wir gleich zu kommen, ein Sam Darnold. Was kostet der mich?
Ja.
Und will ich nicht dann vielleicht doch einen Rookie nehmen, den ich vielleicht Ende erste Runde habe? Also Opportunitätskosten, das ist ja das große Wort vom Valentin, was ihm ja auch immer wichtig ist in solchen Sachen. Wie steht dieser Spieler im Verhältnis zu den anderen Spielern? Ich habe es gerade eben gesagt. Also am Ende die große Diskussion. Und das ist dann auch die erste Sache, zu der wir direkt kommen, bei der Position des Quarterbacks. Möchte ich lieber auf der 1 einen Cam Ward draften und das Risiko eingehen, dass ich einen Quarterback bekomme, der bustet und der nicht funktioniert?
Ja.
Oder investiere ich lieber 50 Millionen in Sam Darnold, habe ein geringeres Risiko, aber habe 50 Millionen Dollar investiert? Was gewichtet mehr?
Ja.
Und wo lohnt es sich für mich mehr, in den einen zu investieren und in den anderen halt zu gamblen und zu draften?
Mag ich.
Und so habe ich dann mein Ranking ungefähr gemacht.
Ja, also ich bin sehr ähnlich, würde ich behaupten, rangegangen. Ich habe jetzt konkret immer für mich ein Ranking bei den Free Agents gemacht und habe aber die Free Agents dann nochmal in Kontext gesetzt zur diesjährigen Draft Class. Also bin vermutlich ziemlich ähnlich rangegangen, hab auch nochmal abgewägt von wegen, ey, wer bin ich und was benötige ich jetzt gerade, und dann basierend darauf werde ich dann gleich verargumentieren, was ich am ehesten machen würde. Was ich aber noch gemacht habe, ist, ich habe vor allem die Free Agent Classes nochmal verglichen mit den 2 Vorjahren, beziehungsweise mit den 3 Vorjahren, um auch nochmal herauszustellen, ey, sind wir dieses Jahr in einer starken... Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel unfassbar starke Running Back Class in der Free Agency,
ja,
die ja sehr, sehr einzigartig war. Und da bin ich halt auch nochmal abgegangen, hab's versucht für mich nochmal ein bisschen einzuranken, um den Leuten draußen auch nochmal ein Gefühl dafür zu geben, hey, wo kann ich mich eigentlich dieses Jahr aktiv mit Veterans, sag ich mal, adäquat verstärken, und wo musst du halt hingehen, sagen, entweder du triffst vielleicht diesen einen goldenen, den es da gibt, der es in die Free Agency geschafft hat, und schaue ansonsten, wie gesagt, nochmal, ob es sich da nicht lohnt, tendenziell eher in die halt in den Draft zu gehen, kann das schon verraten.
Das ist zum Beispiel bei mir, lass uns mal direkt loslegen. Grundprämisse bei mir ist immer, wenn du die Kohle hast und wenn es den Spieler gibt, dann holst du den Free Agency.
Ja.
So, deswegen ist der Kalender auch so gebaut, weil ein NFL-Spieler, der performt hat und der in einem guten Alter ist, also der mir die nächsten 3 Jahre guten Football gibt, sticht jeden Rookie aus, fast jeden Rookie aus, meiner Meinung nach, weil das Projizieren, und das merkt man jetzt vor allem, wenn wir auf die offensive Klasse gehen, und das muss ich jetzt schon sagen, ist ein krasser Abfall ist an Talent im Vergleich zum letzten Jahr.
Absolut.
Auf jeglicher Position, außer auf der Runningback-Position, ist es ein deutlich schlechterer Draft als letztes Jahr. Runningback und Tight End sind die einzigen beiden Positionen, wo dieser Draft hier in der Spitze bei den Running Backs besser ist und in der Tiefe bei den Tight Ends, aber dafür nicht in der Spitze, sonst ist dieser Draft deutlich, deutlich schlechter, ist es einfach schwierig, diese Spieler zu projizieren und ihn vor wie ein anderes zu nehmen. That being said, lass uns zu der ersten Position kommen, Quarterback auf der 1, Cam Ward. Wenn du einen Quarterback haben willst, wenn du ein Quarterback-Needy-Team bist, wenn du eine Lösung für die nächsten 3 Jahre suchst und an dem Spot bist, und das ist der Pick Nummer 1 nach dem Combine, was wir jetzt auch erlebt haben, nach dem, was man so hört. Cam Ward ist die klare Nummer 1. Er hat einen geilen Arm, er ist ein Creator, er war unfassbar produktiv, er hat richtig gut gespielt. Mir gefällt der Vibe sehr um ihn rum. Diese Liga funktioniert genauso. Du bekommst deinen Top-Quarterback, bekommst du meistens zu 90% der Zeit an diesem Spot, in diesen ersten 5 Picks. Deswegen werden die da gedraftet, deswegen bekommst du das Talent. Wenn du die Chance hast, wenn du da stehst, holst du dir Cam Ward. Und deswegen ist Cam Ward in dieser Offseason die beste Option für dich als Quarterback. Und outsticht für mich ein Aaron Rodgers, outsticht für mich ein Sam Darnold, ein Justin Fields, ein Russell Wilson und die anderen Rookies sowieso.
Ja, also das wäre am Ende mein Fazit auch gewesen. Das, also sagen wir es mal so, um es vielleicht mal anzufangen, auch ein bisschen diesen Unterschied zu letztem Jahr ist, es gibt einfach, wenn wir jetzt gerade beim Draft anfangen, es gibt einfach nicht diesen Pot an 4, 5 Jungs, so wie das letztes Jahr gewesen ist, wo wir einfach sagen können, ey, das war mit einzigartig, das war so etwas, was so alle 4, 5, 6 Jahre mal vorkommt, dass so viele Jungs rauskommen, wo du sagen kannst, okay, da ist ein Potenzial da. Selbst wenn wir jetzt, klar, jetzt rede ich gerade mit viel Wissen aus der NFL-Saison, die wir schon gesehen haben, sagen wir sogar letztes Jahr es gab ja letztes Jahr zumindest eine klar erkennbare Top 3. Ne? Du hattest ja Caleb, du hattest Daniels, du hattest Drake May. Das waren ja schon so, wo man sagen würde, das waren die drei, die sehr, sehr konstant in dieser Top 10 gehandelt wurden. Und die hast du dieses Jahr halt nicht. In meinen Augen zeigt sich nach dem Combine immer mehr und mehr, dass Cam Ward, der wird an 1 gehen. Und
Cam Ward ist die 1.
Cam Ward wird auf jeden Fall die 1 sein. Und dann, was wir auch nächste Woche, denke ich mal, ich bin mal gespannt, ob wir da nicht auch alle sehr, sehr nah beieinander sein werden, gibt es einen großen Pool einfach an, so Mid-Range-QBs, wie gesagt, so Day-2-Guys hat Valentin sie ja letztens schon schön genannt, auf die man halt Mandatfall werfen kann, wo man mal ganz, ganz, ganz groß Prozess draufschreiben muss und nicht erwarten sollte, dass das halt direkt funktioniert. Was mich halt dann zu dem Punkt gebracht hat, es ist halt so, wenn ich mir die Free-Agent-Klasse jetzt angucke, bei den Tags eben extra nicht erwähnt worden, wahrscheinlich von dir, Sam Darnold, da sieht es ja ganz stark danach aus, dass er nicht getaggt wird.
Das wollte ich jetzt in der Folge machen.
Ne, genau, da kam es ja, kam gestern, glaube ich, oder vorgestern die The Athletic Artikel raus, zumindest, dass die Anzeichen sehr, sehr großes sind, dass die Minnesota Vikings Sam Darnold ziehen lassen werden, ihn im Markt testen lassen werden, was ja schon ein Indiz dafür ist, dass die nicht ansatzweise bereit sind, dafür ihn Richtung 40 Millionen pro Jahr zu bezahlen, was so wahrscheinlich mal die Range sein wird, der gute alte Daniel Jones Deal schwebt mir da so ein bisschen im Kopf, der Sam Darnold wahrscheinlich entgegengebracht wird. Das ist ich glaube, das ist der Punkt, den dieses Jahr Teams für sich halt einfach machen müssen. Bist du die Tennessee Titans, bist du die New York Giants, bist du die Las Vegas Raiders, bist du die Cleveland Browns, musst du dir halt selber die Frage stellen, vor allem als Titans, gehst du hin, nimmst du halt einen Cam Ward oder sagst du dir selber, hey, Sam Darnold hat's gezeigt, aber letztes Jahr proven zu sein.
Aber Cam Ward ist bei dir auch auf der 1.
Cam Ward, was Prozess angeht, ja, wie gesagt, ich habe ja geschrieben, wenn ich QB needy bin, dann nehme ich eher Cam Ward und sag auch selber, würde ich zum Beispiel, ich persönlich, sag für die Giants, sag ich, trade lieber ab für Cam Ward an die 1, als dass du dich auf einmal an Sam Darnold bindest.
Ja, genau, das ist ja nochmal der Sinn, ne, darum dieses Ranking. Auch dass ich auch aus Giants Sicht, wenn ich Quarterback needy bin und ich komme ran, dann hol dir Cam Ward. Also das ist einfach, dann ist das der Guy, dann ist das die beste Option, die du haben kannst. Und wenn das bezahlbar ist, das aus der Brille habe ich auch betrachtet, dann tradest du auch hoch und bezahlst einen gewissen Preis. Ja. Also ich auch aktuell für die Titans ist übrigens, ne, die Giants, wenn du die Giants den nächstes Jahr noch, und wenn die es ja einen First Rounder, also die dritten und nächstes Jahr einen First Rounder anbieten, musst du das blind nehmen, weil dann bist du in der damaligen Chicago Bears Situation.
Ja, aber das werden, also ich habe jetzt schon mal nachgeguckt, dass am Anfang haben sie gesagt, sie wollen den Bears Hall irgendwie reinkriegen, werden sie nie im Leben bekommen. Ja.
Cam Ward ganz klar auf der 1. Wenn Cam Ward, und das ist bei mir genauso, nicht die Lösung ist, gehe ich hier in den nächsten 2 Spots nicht mit dem Rookie. Für mich ist dann die beste Lösung tatsächlich Aaron Rodgers.
Ich habe auch Aaron Rodgers über Sam Darnold gestellt.
Einfach aus dem Grund, dass nicht, weil ich nicht glaube, dass Sam Darnold nicht produktiv für dich sein kann, aber wir reden ja hier von Quarterback-Needy-Teams. Wir reden hier nicht von, wer ist der bessere Quarterback und wer kann besser irgendwo funktionieren, sondern wir reden von, wer ist ein Quarterback-Needy-Team. Wir haben Sam Darnold bei solchen Teams noch nicht so überragend Football spielen. Generell Quarterbacks spielen nicht so überragend Football, wenn du in diesem mediocre Range mit dabei bist. Das ist ein krasser Gamble und du wirst Sam Darnold nach den Projektionen, die wir haben, nördlich der 45 zahlen, sehr wahrscheinlich. Wenn du nicht sogar an die 50 rangehst, wenn der da richtig die Kohle haben will, und das zahlst du ihm garantiert. Wenn wir auch sehen, was jetzt schon wieder in Matthew Stafford bekommen hat, wenn wir sehen, was in Kirk Cousins bekommen hat. Weswegen ich, wenn ich nicht 100% sold bin auf diese Langzeitlösung mit Sam Darnold, ich Aaron Rodgers anrufe und Aaron Rodgers einen Deal mache, dann bin ich nicht bei meinen 3 Jahren, aber dann bin ich bei meinen 2 Jahren, die ich auf jeden Fall habe, und drafte mir dann hinten raus, wenn ich einen Quarterback mag, einen Quarterback, oder gehe nächstes Jahr full go auf eine Quarterback-Klasse, die wahrscheinlich ein bisschen stärker ist, weswegen Aaron Rodgers bei mir auf der 2 ist, und dann kommt bei mir auf der 3 Sam Darnold, weil dann ist Sam Darnold mir zu gut gewesen dieses Jahr und zu available, will ich sagen, mit Geld, dass ich es nicht machen würde aus einer Raiders-Sicht, die einfach Kohle haben, wo ich sage, ey, du möchtest mit Pete Carroll jetzt konstant Football spielen, du wirst wahrscheinlich auch was besser, dann gibst du ihm einen Guy.
Ist für mich, wie gesagt, ich habe für mich immer nur die Free Agents gerankt, und hab dann, wie gesagt, Cam Ward in dem Fall jetzt gerade einfach nur im Kontext gesetzt. Für mich war es auch Aaron Rodgers, hab dazu geschrieben, ich komme mir selbst blöd vor, das hier zu schreiben, aber sagen wir es mal so, er kann eine gute Brücke sein. Er hatte auf jeden Fall seinen Anteil an dem, was da letztes Jahr bei den Jets passiert ist. Ich glaube, wir dürfen auch vieles nicht vergessen, dass vieles auch die Jets-Franchise an für sich gewesen ist. Ne?
Ich lade jeden ein. Es gibt ja viele Kommentare auch da nochmal. Man muss, wenn man sich Dinge anguckt, nicht immer mit seiner eigenen Gefühlsbasis auf Dinge gucken und Dinge projizieren und dann sagen, die waren so, die sind so, Aaron Rodgers ist ein Arschloch. Google jetzt mal, wie oft sich Mitspieler von Aaron Rodgers schlecht über ihn äußern. Ja, genau. So wie das beim Russell Wilson zum Beispiel war. So wie das bei vielen anderen Quarterbacks war. Niemand ist jetzt zu übertrieben, aber du wirst wenig finden von Leuten, die sagen, Aaron Rodgers ist ein schlechter Teammate, Aaron Rodgers macht Probleme in der Kabine, Aaron Rodgers hier und da. Du kriegst Berichte mit, dass anscheinend dann irgendwas aus dem Kern kommt, ne? Aber du hast noch nie einen Spieler gehört, der schlecht über Aaron Rodgers redet, und du kriegst eher mal mit, dass ein Garrett Wilson mit ihm nicht übereinstimmt, spielerisch oder so, alles gut, aber er ist nicht das Character-Issue, was Leute immer aus ihm machen wollen. Ja, ist vielleicht nicht der einfachste Typ, aber es ist nicht die Liability, der irgendwie was zerstört oder sowas. Ne?
Ich würde mich jetzt nicht schützend vor ihn werfen, ne? Aber wie gesagt, ich bin da zum Beispiel bei dir, was mir diese Rigorosität angeht, dass nur er ist schuld gewesen sein soll letztes Jahr. Ich glaube tendenziell, dass es eher die Jets-Franchise im Generellen ist und er einfach nur nochmal, sag ich so ein bisschen das i-Tüpfelchen war. Klar, diese Devonta Adams-Geschichte ist da mit drin gewesen. Dann muss man aber auch gestehen, der gute Mann ist, die Hauptstory von ihm ist gewesen, dass er 5 Snaps gespielt hat und sich die Achillessehne gerissen hat. Und dann, letztes Jahr, muss man dazu sagen, sportlich gesehen, am Ende, wenn wir reine Boxstats uns angucken, die waren ja auch noch sogar adäquat für das, was die Jets dargestellt haben. Dementsprechend sag ich halt auch, es ist schon auf jeden Fall mit Risiko verbunden, aber ich bin da bei dir, wenn wir alles in allem das beachten, kann ich Sam Darnold nicht guten Gewissens auf die 1 setzen, weil ich zu viel schlechte Samples zu Sam Darnold gesehen habe und ich selber einfach nicht sold bin, dass sich das halt so replizieren lässt oder beziehungsweise sich replizieren wird, vor allem mit einem anderen Team. Dementsprechend habe ich auch A-Rod auf die 1 gesetzt, eher mit so einem 1-2-Jahres-Deal, pick dir in der 2., 3. Runde den irgendeinen Successor dahinter oder... Gut, reden wir jetzt mal von den Steelers, wobei selbst die Steelers könnten das ja auch machen,
wo
die hingehen.
Ist auch übrigens günstig, ne? Ist ja auch nochmal der Faktor. Aaron Rodgers wird günstig sein, weil er, wenn er gecuttet wird bei den Jets, dann, oder selbst wenn er getradet wird, zahlt zudem halt super wenig Kohle, ne? Das ist ja auch wichtig dabei.
Nummer 3 ist bei mir auf der Liste von Free Agents, habe ich Justin Fields hingeschrieben. Ist immer noch 26 Jahre alt, altert gefühlt nicht, habe ich auch geschrieben. Also ist der, er kommt mir vor, als ob er schon seit 15 Jahren in der Liga wäre, aber ist, wie gesagt, ist erst 26 für das, was er schon auf dem Rücken hat, hat letztes Jahr mit einem Winning Record gestartet, wurde dann für einen Russell Wilson gebencht, für den ich mich noch in der Season letztes Jahr ausgesprochen habe. Wenn man sich aber die komplette Steelers-Season anguckt, weiß ich gar nicht, ob die nicht besser damit gefahren wären, um auszuprobieren oder herauszufinden, wer Justin Fields im Kern über 17 Spiele ist. Dadurch, dass das immer noch niemand in dieser Liga scheinbar getan hat, außer die Chicago Bears, die für sich halt aber auch ein Pflegefallprodukt einfach sind aktuell, oder vor allem zu der Zeit, als er da gewesen ist, sage ich, wäre ich ein Dartfall drauf, weil ansonsten ist die QB-Class auf Free Agent halt unfassbar weak. Ne? Also die ist nicht gut, die hat nicht diesen Kirk Cousins wie letztes Jahr, der das Ganze so irgendwie so ein bisschen gehighlightet hat. Davor das Jahr war es Derek Carr, der zumindest mal einen 160er Deal mitnehmen konnte oder so. Aber selbst so ein Dude fehlt in meinen Augen gerade so ein bisschen.
Also das Quarterback, das gibt zwei Positionen, auch hier wieder aufgefallen. Quarterback auf den Tackle, das ist unfassbar schwierig einen zu bekommen, deswegen geht's über den Draft. Einmal noch der Vollständigkeit halber, Valentin hat auch gesagt, die Top 3 diese Offseason ist Cam Ward auf der 1, für ihn ist Sam Darnold auf der 2, Aaron Rodgers auf der 3 und Valentin hat immer noch Must-Call-Guys beziehungsweise potenzielle Sleeper im Draft, wo er glaubt, das fällt dann in diese Kategorie von, ey, wenn gar nichts geht, dann mach das, ist dann Justin Fields auf der 1, Dylan Gabriel, Quarterback von Oregon auf der 2 und Jackson Dart auf der 3. Bei mir ist in dieser Kategorie, ich will es nicht so nennen, aber bei mir ist auch die einzigen drei richtigen Lösungen sind Cam Ward, Aaron Rodgers, Sam Darnold und dann habe ich Shadur oder Dart, einen von beiden, auch wenn ich Shadur, der Vibe gefällt mir einfach nicht und Null. Dart muss ich mir noch etwas mehr angucken, aber das sind dann so eine, wenn ihr dir gefällt, wenn du ein System findest, so ein Bo Nix Pick, wo ich vielleicht am Ende sage, liebe ich nicht, aber lass mal sehen, was du machen kannst. Bei Shadur Sanders auch sehr abhängig von der Situation, dann Justin Fields, dann Russell Wilson, hasse ich nicht, liebe ich aber auch nicht, ist vielleicht eine Lösung, wo ich gar kein Fan von bin und das werde ich auch die ganze Zeit sagen, ich hasse, also diese Day-2-Variante, die gibt's für mich nicht, die ist für mich durch, dieses, ich pick einen Quarterback Day-2, lass das erstmal sein, wer ein Day-2-Quarterback ist, lass mal diese Quarterbacks, die wir als Day-2 haben, nicht in die erste Runde wieder rutschen, weil es einfach so in der NFL inzwischen funktioniert, dass das nicht Day-2, sondern es sind wieder Day-1-Picks, ein Jackson Dart zum Beispiel, der in die erste Runde reinfallen wird und dann reden wir von Day-2-Picks, von Dylan Gabriel, reden wir von einem Howard, der beim Combine nicht gut aussah. Und dann sage ich so, ist das meine Lösung für die nächsten 3 Jahre? Ist im Endeffekt die Spencer Rattler Lösung. Ja. Also mein Rennen wäre jetzt hier Spencer Rattler für 3 Jahre oder halt vielleicht eine Kombi aus Justin Fields, Spencer Rattler, also jemand, der es jetzt 2-mal nicht geschafft hat, gut zu sein und einer, wo ich es nicht weiß, gefällt mir nicht auf der wichtigsten Position, also wenn ich meinen Job retten will, nächsten 2-3 Jahre, dann Cam Ward, Aaron Rodgers, Sam Darnold, da sind wir uns ja zumindest von der Besetzung her, sind wir uns da sehr einig.
Erinnerst du dich noch, als ich hier vor ein paar Wochen, ich hab so einen statistischen Datensatz mir selber gebaut mit allen QBs, also ich habe mir wirklich eine Liste gebastelt, mit allen QBs, die in den letzten 20 Jahren zwischen Runde 1 und 7 gedraftet worden sind. Da hatte ich dir doch damals die Frage gestellt, rate mal, in welcher Runde die wenigsten QBs gepickt worden sind.
2.
Dann hast du es richtig beantwortet, Runde 2. Das war absurd, weil der Abfall bei Runde 2, wie viele Leute da überhaupt QBs picken, war so krass sichtbar, wo ich mir aber auch drüber nachgedacht habe. Macht ja auch Sinn. Entweder du committest dich halt einfach drauf und pickst einfach hoch oder du lässt die Scheiße halt sein und gehst halt runter und hoffst halt darauf, dass du irgendwann mal in den goldenen Honigtopf fällst und
was passieren kann.
Genau, was kann dir passieren? Was passieren,
aber auch da musst du die richtige Quarterback-Situation haben, wo das überhaupt passieren kann, dass dieser Spieler auch irgendwann übernimmt. Naja, auf jeden Fall, wie immer, eine sehr maue Quarterback-Class, also wie gesagt, Shadur und Dart betteln sich tatsächlich gerade eher, wer QB2 ist und Shadur ist deutlich näher an Quarterback 3 als an Quarterback 1 ist. Cam Ward hat sich da abgesetzt. QB ist immer schwierig, deswegen wird dieser Nummer 1-Pick maßgeblich entscheiden, wo der Weg für die eine oder andere Franchise hingeht. Kommen wir zur nächsten
Position. Kurz nur auch sagen, generell, Alter, die QB-Situation, diese Offseason ist halt einfach auch nicht gut, ne? Also, du kannst ja selbst bei Free Agents, du hast ja hin und wieder mal so deinen Mit-20-Jährigen, der einfach bei seinem ersten Vertrag irgendwo nicht funktioniert hat. Die Mit-20-Jährigen dieses Jahr sind Mac Jones, Trey Lance und dann hört die Liste auch einfach schon fast wieder auf. Tyler Huntley ist 27, so.
Danke, aber das ist, nochmal, deswegen sehr, sehr schwierig, da jemanden zu bekommen, deswegen musst du draften. Nächste Position, die Running Backs in dieser Offseason. Letztes Jahr, du kannst es ja einmal sagen, kommen wir aus der stärksten Offseason-Running-Back-Class, die wir wahrscheinlich jemals gesehen haben, was aktive NFL-Spieler angeht. Also
was Verträge auch angeht. Ne? Also die Höhe der Verträge, auch wenn sie nicht hoch waren auch da letztes Jahr so weit über dem, was 2022 und 2023 passiert ist. Genau, war einfach ein sonderbares Jahr. Ich glaube, das wird zurückregressieren, was das Ganze angeht.
Genau, wir hatten Saquon Barkley, wir hatten Mixon, der getradet wurde, aber natürlich auch mit dabei war. Wir hatten einen Derrick Henry mit dabei, wir hatten einen Josh Jacobs mit dabei, wir haben selbst einen Aaron Jones mit dabei gehabt, die alle...
Pollard, Swift,
alle Spieler, die dann teilweise auch unfassbar produktiv und noch richtig gute Seasons hatten für ihre Mannschaften. Ja. Also den Running Back-Markt einmal nochmal so, nicht neu gesettelt haben, aber gezeigt haben, so ey, er lebt und Running Backs sind auch wirklich wieder wichtig und den Ball laufen ist wirklich wieder wichtig. Was wir letztes Jahr dafür nicht hatten, war eine starke Running Back Class im Draft. Das ist ein bisschen ausgefallen, auch wenn der eine oder andere ganz interessant war. Das kommt dann dafür aber dieses Jahr angeführt von Running Back Ashton Jeanty, der für mich auch Rookie Nummer 1 ist. Also Running Back Nummer 1, Rookie Nummer 1 ist. Ja, du wirst wahrscheinlich einen früheren First-Round-Pick für ihn investieren müssen. Es wird jemanden geben, der sich in ihn verliebt. Du wirst irgendeinen Coach haben, der seine feuchten Träume vom A-Gap-Power aus der Highschool wieder auferleben lässt und sagt, Alter, den will ich haben. Aber ja. Ashton Jeanty ist ein absolutes Pferd. Zwar ein Zwergpferd, so, aber das
ist... Was ist der 5'8", hatte ich, ne, gesehen, irgendwie, dieses Mini.
Ist nicht groß.
Ist kannst aber auch nicht gut tackeln.
Richtig, hat einen sehr tiefen Schwerpunkt, aber hat halt einfach den Laufstil, und das werde ich gleich nochmal sagen, und das ist generell, was ich dies Jahr mehr zugestehen werde. Ich habe einfach einen Style-Spieler, den ich sehr liebe, in den ich mich verliebe, den ich mag, und bei Running Backs sind es einfach Running Backs, die eher inside the box laufen und den Linebacker kontinuierlich missen, um aus einem 3-Yard-Gain einen 6-Yard-Gain zu machen, als dass ich die Explosivität liebe von jemandem im Open Field, der den Getaway-Speed hat. Ja. Und da ist Ashton Jeanty, der auch Getaway-Speed dieses Jahr gezeigt hat, einfach das Workhorse. War ein Workhorse in Boise State, hat gegen jedes Team gelaufen. Also ist selbst gegen Penn State in dem Game, wo der gegen einer der besten Defenses geht, wo sie physisch eigentlich komplett outman sind, wo das Laufgame auch gestoppt werden soll. Selbst da läuft dieser Mann den Ball gut. Also
das war abartig, was sie da mit dem gemacht haben. Ne? Also Penn States Game war einfach nur darauf ausgelegt, ihn zu limitieren, weil sie halt einfach wussten, dass er so überragend ist zum Rest vom Boise State Team. Shoutout übrigens Max Steger.
Ja,
unser Boise State Warrior.
Aber das ist hier tatsächlich der richtige Punkt. Also wir haben hier einen Running Back, der ein PFF-Grade gespielt hat dieses Jahr von 95,3 und ein Running Grade von 97,2 hatte, ist in 12 Spielen für 2287 Yards gelaufen, hat Yards per Rushing Attempt von 7,3, 28 Touchdowns und auf 313 Rushing Attempts nur 2 Fumbles gehabt. Also du bekommst Yards After Contact 5,42, ja, nicht gegen die beste Competition, ne? Aber was dieser Mann an Carries genommen hat und was dieser Mann daraus gemacht hat dieses Jahr, das ist einfach, was du von einem Running Back willst, ist ein absolutes Workhorse. Nochmal, du wirst deinen Preis für ihn zahlen. Ich bin inzwischen dabei, dass ich sage, wenn dir so ein Spieler irgendwie in die Füße fällt, da wirst du was draus finden. Es gibt bestimmt opportunitätskostenmäßig ein besseres. Das habe ich natürlich jetzt hier nicht mit reingesetzt. Aber wenn wir rein von der Running Back Position reden, drafte ich Ashton Jeanty auch in der ersten Runde und auch früh, wenn ich den Running Back haben will, wenn ich mich in ihn verliebt habe, weil er einfach die Definition vom Workhorse ist. Und ich liebe diesen Style Running Back, der einfach innerhalb der Box viele Tackles bricht und einfach aus diesen Carries mehr macht. Ja. Abgesehen davon hat er auch dieses Jahr 55 Runs für plus 55 Runs für plus 10 Yards sind auch die meisten in der vergangenen Saison.
Mich würde es nicht wundern, wenn ein Team in die Top 10 für ihn reintraden wird. Also das Ding ist halt, was wir halt, ich glaube, den Take habe ich jetzt die Tage auf Twitter von, ich kann dir leider nicht mehr sagen, welchem Analysten gesehen. Das Ding ist ja, dass über die letzten Jahre der Eindruck entstanden ist, dass du Running Backs ja gar nicht in der ersten Runde draften darfst. Und da habe ich ja damals schon widersprochen gesagt, sehe ich halt nicht so, weil ich finde vor allem einen Jahmyr Gibbs oder so zeigst, der ja damals überraschend sogar noch vor Bijan Robinson gepickt worden ist.
Bijan ist an 8 und Gibbs ist glaube ich an 12 oder
ja?
14.
Ja, dann ist es so rum. Oder er wurde ja auf jeden Fall verflucht hochgepickt. Und ich finde, so ein Spieler zeigt dir ja schon, das wurde dann von diesem besagten Analysten auch gesagt, ey, es ist scheißegal, ob derjenige am Ende des Tages ein Running Back oder ein Wide Receiver ist, wenn der dir so eine Top-Leistung bringen kann und so viele Volumen auch nehmen kann, so wie es zum Beispiel bei einem Jeanty in meinen Augen auch der Fall ist, dann ist das ein Spieler, der dich sofort besser machen kann, wenn du halt ein Team bist, was schon was halt schon eine Foundation hat, wo wir wieder bei dem Thema sind, was die Running Backs letztes Jahr.
Die Diskussion hatten wir ja letzte Woche, da hatten du und Valentin noch gesagt, ja, aber er war auch bei den Lions hat es funktioniert, woanders läuft, gibt's das nicht, völlig
genau,
richtig.
Genau, richtig, aber das ist ja auch die Abwägung, richtig, die ich machen muss.
Genau,
ne?
Das ist völlig richtig, aber gleichzeitig ist es ja so, wenn du einen Running Back haben willst, der dir 20 Carries nimmt, ne, und mit einer Qualität und du einfach alle Boxen checkst und du hast es bei einem anderen Spieler nicht, nochmal, ich rede jetzt nicht davon, nimm Ashton Jeanty vor Spieler XY. Das sage ich nicht. Ich sage aber, wenn dir Ashton Jeanty gefällt und du bist willig, einen Runningback zu nehmen, dann nimmst du den hier an dem Spot.
Ja,
nimmst
du den nicht, vollkommen recht. 8 und 12 was. Entschuldigung nach draußen.
Nimmst du ihn nicht hier? Generell, ich habe in dieser, bei den Runningback-Optionen, ich habe 4 Runningbacks aufgeschrieben, kein einziger aus der NFL. Ich nehme keinen Runningback in der Free Agency dieses Jahr. Du musst bei allen drauf zahlen, du zahlst bei allen viel. Da gehe ich lieber den Rookie-Weg und gefallen mir einfach alle Rookies. Auf Platz 2 habe ich Omari Hampton von North Carolina, der einfach ein athletischer Freak ist. Also hat jetzt beim Combine in den Top-Percentile fast überall gescored, ist groß, ist schwer, auch ein Running Back, der inside the box läuft, mit auch dem ein oder anderen Getaway Speed, ist auch bei PFF dann übrigens der Running Back mit den zweitmeisten Runs über 10 Yards letztes Jahr mit 45 an der Zahl, ist auch für 1660 Yards gelaufen bei 281 Carries in 12 Spielen, hatte nur einen Fumble, hatte 15 Touchdowns, sind einfach die good old reliable Running Backs. Ist eine sehr geile Statistik, die ich übrigens gesehen habe mal, und ein sehr geiles Video, und das passt zu dieser Position. Das ist auch die einzige Position, mit die einzige Position, wo ich das nochmal erwähnen werde, ist, wenn du ein Running Back bist und du bist ein unfassbarer Athlet, du bringst diese Maße mit, wie das zum Beispiel Marion Hampton hat, der ist 6'1", der wiegt fast 100 Kilo, der ist schnell, der hat den Breakaway Speed, der springt hoch, der läuft weit. Es ist die einzige Position, wo dein Highschool Recruiting sich gut auf den NFL Draft projiziert, und Highschool Recruiting basiert sehr stark auf deinen athletischen Fähigkeiten. Wie groß bist du, wie schwer bist du, wie schnell bist du? Wieso ist das so? Running Back ist die einzige Position, wo sich das perfekt überträgt, weil deine Skills ja sehr darauf basieren, deinen Körper schnell genug an einen Spot zu bringen. Du musst nicht fangen, du musst kein Route Running machen, du musst tatsächlich auch nicht so viel von System verstehen, sondern du musst dein Body, deine Athletik einfach ins Gap reinbekommen. Und wenn du das mitbringst und das durchs College durchgezogen hast, dann wirst du am Ende nicht nur ein hoher Draftpick, sondern auch ein guter NFL Running Back. All das ist so Marion Hampton. Auch da ein guter Pick, den du wahrscheinlich früh in der zweiten Runde picken musst, wenn nicht sogar noch jemand, der in die erste Runde reinrutschen wird mit seinem Athletic Score, den er hier einfach hat, und dann auch, ich glaube, instantly ein guter Running Back und auch ein sehr guter Running Back, den du haben kannst, der ab Tag 1 dein Starter sein kann oder sich mit einem erfahrenen Running Back die Rolle erstmal teilt, aber dann später übernimmt.
Das übrigens nach draußen nur nicht wundern, also wir werden auch Position für Position noch in einzelnen Sendungen behandeln, ne? Also wir, das ist jetzt gerade einfach nur, sag ich mal, ein All-Around-Overview, aber wir werden noch konkret auf die Running-Back-Klasse gucken, was uns bei den Lungs gefällt. Genau, Jan hat es jetzt gerade geilerweise schon sehr, sehr nice zusammengefasst. Ich muss sagen, bei mir war es auch so. Ich habe jetzt nochmal drauf geguckt, wie wir es eben schon erwähnt haben. Das, was da letztes Jahr passiert ist, ist so speziell. Hoppala, Entschuldigung, das war meine Flasche. Das, was da passiert ist, war in der Spitze so sonderbar, auch in den Vergleichen zum Vorjahr. Also auch da nur, um es ganz normal in Kontext zu setzen. Auch in der Free Agency ist es, also da auch einen Running Back zu kriegen, generell in einem guten Alter, der auch im Nachgang dann noch Leistung zeigt, ist unfassbar schwierig. 2022, bin ich mal gespannt. Kommst du auf die drei top bezahlten Namen 2022 in der Free Agency? Die drei bestbezahlten, was Average Money angeht?
Die in der Free Agency gesigned haben. Swift für ein One-Year-Deal bei den Eagles?
Nope. Der eine heißt mit Vornamen oftmals auch Playoff.
Nee.
Playoff Lenny hier. Leonard Fournette hat 22 den besten, dann Edmonds und dann Penny. Das waren die drei bestbezahlten Running Backs, nur um es mal nur in den Kontext zu setzen dementsprechend. Und dieses Jahr haben wir halt was Ähnliches. Bei mir die drei Top-Free-Agent-Running Backs, die du kriegen hast. Und das ist das dann auch bezeichnend zu dem, was du gerade alles schon im Vorfeld gesagt hast, ist Aaron Jones, der glaube ich, der war bei PFF der 22 best gerankte Running Back, wenn ich das richtig eben gesehen habe, und ist für mich hier schon so der Name, wo du auf Veteran-Seite so das sicherste quasi kriegst, weil danach kriegst du einen J.K. Dobbins, bei dem nicht weiß, wie lange die Knochen zusammenhalten bei dem, weil er schon eine relativ
harte... Wobei, bei dem ich dann hoch, ne, da glaube ich ans Comeback tatsächlich.
Ja gut, wir können ja gerne ans Comeback glauben. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt die Historie bei ihm angucke, das ist ja auch wieder das, was
darum geht's ja. Darum geht's ja, ne? Das ist ja, du musst dran glauben, also du musst überzeugt sein. Das machen wir wahrscheinlich jetzt bei nächstes Position besser. Du sagst einmal einfach, wir rattern die Free Agency runter und dann machen wir das mit Kontext mit den Rookies mit dabei. Aber du hast Aaron Jones, du hast J.K. Dobbins, du hast Najee Harris.
Ja, so. Najee Harris habe ich aber auch, bei dem muss man, wenn man es historisch anschaut, der ist, seitdem er in die Liga gekommen ist, hat er die zweitmeisten Rushing Attempts nach Derrick Henry in dieser Liga, wo du halt auch wieder hingehst und realistisch sagen musst, da achtet die Liga drauf.
Ja, was möchte Najee Harris haben?
Der
möchte auch so bezahlt werden wie der Running Back, der die zweitmeisten Carries nimmt.
Und das mache ich nicht.
Und auch das nochmal, hier, ihr habt ja meine Herleitung eben gehört, ich gehe ja nicht hin und sage, Omarion Hampton ist besser als Najee Harris, aber ich sage, Omarion Hampton in der zweiten Runde oder späten ersten Runde zu draften und ihn dann deutlich weniger zu bezahlen, wahrscheinlich mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar nur ein Drittel von dem, was Najee Harris nimmt, für einen Running Back, der nicht viel schlechter sein wird, in meiner Meinung nach, lohnt sich dann einfach. Und es ist einfach, die ist eine Free Agency Class, wenn dir keiner anbietet, für einen Discount für dich zu spielen, so ein Aaron Jones für die Vikings, der sagt, ey, weißt du was, haben mir letztes Jahr gefallen, ich nehme den Deal nochmal, ich mache nochmal einen Einjahresdeal, ist halt so. Ja. Dann gehe ich hier mit den Rookie-Class. Dann habe ich auf der 3 und 4 bei den Rookies, das hat Valentin andersrum. Ich weiß nicht, ob Valentin ihn überhaupt mit dabei hat. Das kann ich nämlich sagen. Also Valentin hat es genau wie ich, hat auf 1 Ashton Jeanty, auf 2 Marin Hampton. Und jetzt kommt das, was ich eben schon gesagt habe, meine Präferenz für Running Backs. Valentin hat hier Travion Henderson, Running Back von Ohio State, sehr explosiv, auch ein unfassbar guter Athlet, hat im Open Field unfassbar krass richtigen Breakaway-Speed. Ich habe aber auf der 3 Calen Johnson, den Running Back von Iowa. Und da empfehle ich jedem nur, googelt jetzt mal, oder wenn ihr die Zeit habt, Calen Johnson versus Nebraska, wo sie das Spiel mitgewinnen. Calen Johnson hat einen der geilsten Runs oder eines der geilsten Plays letzte gehabt, wo er einfach mit Willen wirklich durch die Leute läuft. Ja. Und Calen Johnson hat für mich so Concrete Connor-Vibes. Ist auch, wie gesagt, ein Running Back von Iowa, viel underneath Center gespielt, viel im Outside-Zone-Scheme und ist halt einfach in der Lage, und sein Stil ist halt einfach, Tackles innerhalb der Box zu brechen. Was ihm halt absolut fehlt, ist halt der Breakaway-Speed. Ist kein Schnellen, hat jetzt auch keinen schnellen 40. Dem fehlt auf jeden Fall einiges, aber aus meiner eigenen Präferenz mag ich solche Running Backs einfach sehr. Und auch da wieder als NFL-Team, wenn ich hingehe und ich brauche einen Running Back, entweder hole ich mir Travion Henderson, jemanden, der einen Breakaway-Speed hat, der auch im Open Field dann sehr geil ist, oder ich hole mir einen Calen Johnson, der mehr dieses Workout ist, der mir Concrete Connor-Vibes gibt. Und investiere nicht viel Kohle, investiere halt einen Draft-Pick auf einer Position, die sehr gut projizierbar ist vom Draften in die NFL und habe damit einfach früh einen Starter. Und das ist dann für mich die Offseason. Also ich habe hier keinen einzigen NFL-Spieler in meiner Top 4. Wie gesagt, zwischen Calen Johnson und Travion Henderson, die Rookies, ist da eine Präferenzfrage, was ich haben will.
Ich wollte gerade sagen, also ich muss auch da gestehen, da habe ich jetzt extra auch bezüglich der Draft-Folgen, ich habe einfach nur hingeschrieben, dass es gibt, der Draft ist so loaded innerhalb der ersten 100 Picks, was potenzielle Running Backs angeht. Der Oregon-Junge gibt es da noch, und Ohio State hat doch noch Judkins auch noch, der auch irgendwo in den Top 70, Top 80 gehen wird. Jeanty hast du gerade genannt, dann wer war noch? Den Omari hast du auch schon gerade genannt. Ich hatte noch einen Namen. Wen hatte ich denn eben hier noch aufgeschrieben?
Scatterboo. Scatterboo ist geil.
Scatterboo ist aber, ist ja, sag ich mal, zumindest vom Konsensus relativ weit hinten, oder?
Ja, leider. Aber Scatterboo ist noch mit dabei. Dann gibt's Dylan Sampson von Tennessee. Der ist jetzt auch wieder eine 4-3-5 gelaufen.
Also es gibt so viele Namen da oben, dass ich halt auch zum Beispiel hingehe und gesagt habe, bevor ich auf die Idee kommen, wirklich um Najee Harris irgendwie Kohle hinwerfen oder so, bin ich komplett bei dir. Ich picke lieber hoch und gehe dann, und weil die Free Agency, muss man dahin sagen, zum Beispiel, die hat, ich finde, den einen oder anderen Veteran, den du die zum Beispiel anpacken kannst, dann ich pick lieber in der zweiten, dritten Runde so einen Jungen, wie wir jetzt gerade gesagt haben, und fülle das Ganze nachher auf mit einem Kareem Hunt oder einem Nick Chubb oder irgendwie sowas.
Ich gehe sogar so weit, das an dem Weg haben wir schon oft gesehen, ich gehe sogar so weit, dass ich die Spitze dieser Runningback Class und dieser Runningback Offseason so safe finde, dass ich mir früh einhole und dann noch spät einen Viertrunden-, Drittrunden-Pick in einen dieser zweiten Jungs investiere und mir noch diesen Gadget-Player, diesen Special-Player mit dazu hole. Und dann hast du einfach für die nächsten Jahre zwei Running Backs, die funktionieren können. Und was hast du investiert? Das sind nochmal Opportunitätskosten, ist halt ein Viertrunden-Pick. Also klar, wenn du früh einholen musst, wenn du da einen brauchst, investierst was Höheres, vielleicht verlierst du einen Edge, vielleicht verlierst du einen Interior-O-Liner, vielleicht verlierst du einen Receiver, alles Positionen, die an sich wichtiger sind, bekomme ich aber einen Running Back, der mir meine 20 Carries nimmt und funktioniert wie ein Caleb Johnson, der hinter meiner O-Line einfach läuft wie ein Blöder, und dann hole ich mir später noch einen explosiveren, dann passt das. Also das wäre meine Herangehensweise. Valentin hat gesagt und geht da auch ganz klar den Rookie-Weg auf der Running-Position auf 1 Ashton Jeanty, auf der 2 Marion Hampton, auf der 3 Travion Henderson und dann Must-Call Guys, Potential Sleeper, Must-Call Aaron Jones, sehe ich auch so, wenn ich das machen würde.
Ja,
dann
Aaron Chubb, Jones.
Nick Chubb auch, absolut ein Must-Call Guy. Aber auch da, ne, wie du sagst, Verletzungshistorie, weiß nicht, ob ich den bezahlen will und so. Und dann auf der 3 Scatterboo, der Running Back von Arizona State. Auch da, ich kann jedem nur empfehlen, sich mal dieses Highlight-Tab anzugucken. Absoluter Baller. Ich hoffe, dass dieser Spieler sich in der NFL halten kann. Ist ein krasser Fan-Favorite.
Ist ein Beast auf jeden Fall.
So, nächste Position.
Musst du kurz anteasen? Ich muss mir die Nase putzen.
Oh Gott. Super. Dann kommen wir zur nächsten Position. Und zwar die Position der Right Receiver. Und das haben wir eben ja schon in der News geklärt. Wir haben nicht mehr T. Higgins mit am Start. T. Higgins scheint so zu sein, dass er den Franchise-Tag hat, dass er als Franchise-Tag-Spieler spielen wird. Schien jetzt nicht so zu sein oder gab keine News, dass die Bengals versuchen, da weiterhin irgendwie einen Trade-Kandidaten zu suchen oder ihm erlaubt haben, sich einen Trade-Kandidaten zu suchen. Sie möchten die Langzeitlösung mit ihm finden. Deswegen ist T. Higgins hier vom Board. Der war tatsächlich bis gestern noch bei mir auf der Nummer 1 als Spieler, ja, den ich mit dabei haben möchte. Sonst würde ich mal meine Spieler von der Free Agent Class runterrattern, wer noch alles mit dabei ist. Also für mich in der Offseason mit den Gerüchten, die jetzt kamen, das habe ich eben gesagt, Brandon Ayuk ist mit dabei, Stephon Diggs, Chris Godwin, Marquise Brown, Darius Slayton, DeMarcus Robinson. Das sind so meine Top-Guys, die gerade so im Raum stehen, die jetzt Free Agents werden oder beziehungsweise sich auf dem Markt offiziell befinden.
Jawohl. Die Situation in der Free Agency, ja, wie du schon gesagt hast, es dünnt sich so langsam aus. T. Higgins ist offiziell auch eben gewesen, als du es gesagt hast, hatte ich direkt gecheckt, ist bei NFL auch schon vermerkt, ist mit 26, halt, muss man ja auch einfach sagen, der Dude ist 26, ist ein Baller, ist die beste Nummer 2 der Liga aktuell, bei den Bengals ist aber auch da nur die Nummer 2, weil ein Ja'Marr Chase vor ihm hängt, der einfach generational ist, was das Ganze angeht, würde bei jedem, nicht bei jedem anderen, aber sehr vielen anderen Teams eine safe Nummer 1 sein. Chris Godwin wäre bei mir die Nummer 2 gewesen auf der Liste, beziehungsweise ist jetzt gerade, wenn T. Higgins sogar getaggt ist, ist er sogar noch offiziell die Nummer 1, weil die Extension ist noch nicht offiziell, sind aber ja, Tampa und Chris Godwin sind zumindest gerade miteinander am Arbeiten, was das Ganze angeht, weshalb jetzt eigentlich erst diese richtige Liste bei mir anfängt. Da habe ich Hollywood Brown reingeschrieben, ist zwar viel verletzt gewesen, ist aber auch erst 28, und man muss sagen, hat zum Ende der Chiefs-Season ja zumindest gezeigt, was in ihm steckt und wie er spielen kann. Dementsprechend hat der das bei mir getoppt. Danach habe ich auf Platz, eigentlich war es bei mir Platz 4, ne, aber jetzt, weil die zwei oberen weg sind, jetzt Platz 2, eine längere Liste von Namen, weil sie in meinen Augen alle eigentlich dasselbe sind. Nur vielleicht von ihrem Skill, von ihren Skills, wie sie Routen laufen oder worin sie vielleicht stark sind, da so ein bisschen ihre Differenzen haben, ist eine Liste von Diggs, Cooper, Allen, Hopkins, sind alles für mich so Receiver, Proven Vets, alle schon irgendwie mal was geleistet, alle irgendwo ihren Prime-Charakter gezeigt, sind aber alle nun mal schon in erweitertem NFL-Alter, und was wir halt einfach sagen müssen, erweitertes NFL-Alter ist oftmals spürbar. Es gibt diese Unicorns, die es irgendwie schaffen, 10, 15 Jahre konstant ein Level zu spielen, gibt's einfach sehr, sehr selten. Dementsprechend ist das so eine Liste für mich, und dann habe ich einen Sleeper, aber auch einfach nur, weil wir beide ihn persönlich schon sehr viel gesehen haben. Ich glaube, Darius Slayton hat eine unfassbare Chance, nächstes Jahr der Free Agent Steal überhaupt zu sein. Der Typ ist 28 Jahre alt, hat eigentlich seine ganze Karriere nur mit fragwürdigem Quarterback-Play gespielt, ist ein Captain, ist ein Peyton Man, Peyton Man of the Year geworden, oder was zumindest von
Giants. Walter Peyton Man of the Year.
Walter Peyton Man, danke. Walter Peyton, wie habe ich gerade? Peyton Walter?
Peyton Man
Walter,
of the Year.
Walter Peyton, so. Walter Peyton Man of the Year geworden. Dementsprechend hat der bei mir unten nochmal so eine eigene Riege bekommen.
Ich habe ja, als ich bei den Detroit Lions war, ja, hatte ich ja gesagt, dass ich mit Dingens, Khalif Raymond Kontakt hatte, und dass Slayton aus derselben Gegend kommt und der Bruder von seinem besten Freund sehr gut mit Darius Slayton ist und in höchsten Tönen, also wirklich in höchsten Tönen, charakterlich top und so, wie man ihn auch wahrnimmt. Und ich glaube, das sind ja einfach diese Receiver, der eventuell was underperformed hat die letzten Jahre, aber halt immer eine Rolle als definitiver Starter hatte, immer auch irgendwie diese Nummer 1 Anspielstation.
Der letzte Überlebende aus diesem ganzen Scheiß, den bei den Giants läuft.
Das muss man auch sagen. Ein Gettleman-Spieler, der es geschafft hat zu überleben, das spricht er einfach für sich, und dann einfach nicht viel kosten wird. Also du wirst den ja für einen Einjahresdeal bekommen, oder vielleicht, wenn du willst, für länger. Und wenn du diesen Einjahresdeal einmal hast, kannst du ihn ja nachher extenden. Ist definitiv ein sehr interessanter Spieler. Bei den Receivern haben wir, ich glaube, nachher nach dem Ranking die größte Diskrepanz, wenn wir jetzt nämlich zu den Rookies kommen. Also die Class ist so eine klassische Receiver-Class wieder. Du hast nicht den Nummer 1-Guy, keiner kommt rein. Und also Receiver ist eine traditionelle Position. Wir sehen es jetzt an Higgins. Wir spielen in der Liga, wo immer mehr gepasst wird. Die Leute kommen einfach nicht mehr in die Free Agency.
Nope.
Die musst, wenn, für einen traden, und dann zahlst du deinen Preis. Aber keiner wird einfach mehr in die Free Agency reingehen lassen, sondern wir sind, wie ich eben gesagt habe, eine Passing-Liga gewesen. Ich habe aber trotzdem, so wie es ja gerade ist, in der Offseason, Brandon Ayuk, gibt es Gerüchte, wenn ich ein Team bin mit einem Draft-Pick, einem hohen, beziehungsweise mit Trade-Kapital und mit Kohle, ist Brandon Ayuk mein Nummer 1 Guy. Ich gehe immer, wenn ich eine NFL-Organisation wäre für die nächsten 3 Jahre, ich blicke mal Richtung Washington,
Ich wollte gerade sagen, meinst du, es gibt nochmal so einen Clip, wo jetzt wieder Jaden Daniels anruft?
Eventuell, vielleicht jetzt mit dem Debo-Deal, vielleicht nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, wie lange Debo's Deal noch, müsste mal gucken, wie lange Debo's Deal geht.
Debo ist, wenn ich das richtig sehe, einfach One-Year-Rental, 17 Millionen, gucken, was passiert, und danach musst du ihm entweder
extenden. Ich sag dir ganz ehrlich, ich ruf da an, ich mach den Call, wenn ich die Patriots bin, Tegens ist vom Board, alles okay, scheiße gelaufen, ich rufe die ich rufe die 49ers sofort an.
Patriots waren ja so oder so auch letztes Jahr eins der Teams. So, ne,
ich rufe die sofort an. Ich sage, ey, wollen wir das Ding machen? Wollen wir den rüberholen? Weil du bekommst einfach einen Nummer 1 Wide Receiver rein, der zwar bezahlt werden muss, aber auch da wieder, der einen Deal bekommen hat, der sich oben ansiedelt, aber auf die kommenden Jahre mit den ganzen Deals, die jetzt auch noch kommen werden, nicht mehr in der Top 5, Top 6, Top 7 sein wird. Du wirst aber eh kein, also du kommst in den nächsten Jahren eh nicht an so eine Art, nicht an so einen Kaliber Wide Receiver ran, das wird nicht passieren. Nein, du musst nicht deinen Nummer 4 Pick aufgeben, das auf gar keinen Fall, aber gib den 49ers etwas, womit sie arbeiten können, gib den 49ers etwas Nettes. Nochmal, du möchtest einem Produkt, also wir tauschen Pick, Eventualität für einen Spieler, wo wir nicht wissen, was aus ihm wird, für garantiert einen NFL-Spieler, der produktiv war, und ich zahle ihm einfach das Geld, was er sich damit verdient hat, und habe die nächsten Jahre das eine Lücke gelöst. Deswegen ist er für mich da ganz klar auf der Nummer 1. Eine Sache, die mich richtig krass wundert, generell in dieser Free Agency Class, ist, dass wenn ich auch in die Rankings gucke, dass Stephon Diggs so weit unten angesiedelt ist, Ich bin, sag ich voll ehrlich.
In welcher Woche hat er sich das Kreuzband gerissen? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, glaube ich, ne?
Ey, alles fein, aber ich denke long term, ne? Stephon Diggs ist ja einfach so, war die letzten Jahre der Receiver, der am meisten Targets gesehen hat, der am meisten Bälle gesehen hat bei Buffalo, der produktiv war. Die Seasons von Stephon Diggs seit 2017, 1056, 1021, 1208, 1846, 1292, 1578, 1256 Catches, die er gemacht hat. Oder lass mal Targets nehmen. 114, 141, 99, 193, 168, 166, 175. Du bekommst natürlich einen Receiver, der jetzt Anfang 30 ist.
Kreuzband gerissen hat.
Alles schön und gut, verstehe ich. Aber ich bin der festen Überzeugung, das ist inzwischen so ein Routine-Eingriff, dass du das hinbekommst.
Ja,
für das, was du ihn dann bekommst, für die Kohle, für den Dartfall, den du wirfst, bekommst du einen Spieler, wo du weißt, dass er jahrelang Elite war, dass er jahrelang an der Spitze der NFL gespielt hat, dass er Erfahrung mitbringt. Jetzt gibt's Leute, die sagen, Character hier und da, ich gehe nie so krass mit. Ist für mich nie so ein krasser Faktor, wenn jemand so lange in der NFL gespielt hat, ohne jemals einen Riesenskandal gehabt zu haben, sondern mal seinen Charakter, seine Emotionalität hat durchdringen lassen und am Ende auch kein richtig böses Blut da war, ist das für mich okay. Ist jetzt keine Antonio Brown Situation, ist jetzt aber auch nicht Cooper Kupp oder irgendwie Murray Cooper, wo du gar nichts drüber hörst, so, weißt du. Das auf jeden Fall, aber wird mir viel zu wenig erwähnt, wäre hier für mich tatsächlich mit Devante Adams auf der 2, weil einfach gleich das Ding, du bekommst zwar einen alten Wide Receiver, aber du bekommst einen günstigen Wide Receiver. Devante Adams wird zu 90% gecuttet. Ich habe es gestern nochmal nachgeguckt. Wenn er bei den Jets gecuttet wird, haben die ein Cap-Saving von 25 Millionen Dollar. Also der Mann ist so gecuttet. Wahrscheinlich, eventuell würde ich sogar schauen, für ihn zu traden, weil die Jets ja sowieso noch die Kohle dann annehmen müssten, wenn sie ihn dann cutten. Hol mir dann Devante Adams oder warte, bis er gecuttet ist. Auch da nochmal. Ich bekomme einen Starting NFL Wide Receiver, der letztes Jahr auch immer noch knusprig aussah.
Ich wollte sagen, ne? Also so, alleine die Go-Routes, die hatte, ist er an von Leuten vorbeigelaufen. Das gab es ja auch letztes Jahr noch.
Ob das dann kombiniert ist mit Kollege Rogers, den wir eben oben genannt haben, 2 Spieler günstig, für die nächsten 2 Jahre bin ich dann irgendwie, gehe ich den Weg, aber komme auf jeden Fall was Safes und dann gehe ich erst bei mir als dritte Lösung mit einem Rookie und da habe ich direkt eine Diskrepanz mit Valentin, nämlich Tatario McMillan, der Right Receiver von Arizona, bringt einfach die Maße mit, ist oben angesiedelt.
Boah, geil, auf die Diskussion freue ich mich. Ich hatte die Diskussion schon halb mit Valentin.
Ja, ist,
beziehungsweise er hat mich einfach nur gefragt, ey, habe ich dieselben Augen im Kopf wie ihr? Aber so nach dem Motto war es.
Ich weiß jetzt schon, was Valentin an ihm stört. Und Valentin mag ja einfach diese Art, gibt ja einfach eine gewisse Art Wide Receiver, die Valentin nicht mag. Aber auch da, das ist ja dann Präferenz und damit fliegt man dann ja auch manchmal auf die Schnauze mit. So, ne? So wie wir ja letztes Jahr zum Beispiel mit Brian Thomas.
Shoutout Valentin.
Nein, nicht mal Valentin, auch wir. Wir sind ja letztes Jahr mit Brian Thomas komplett auf die Schnauze geflogen, weil wir gesagt haben, ja, wo ist das Route Running, wo ist die Separation, das ist ja nur Athletik. Und am Ende zeigt uns der Spieler, dass er
ein Pferd ist.
Dass er ein Pferd ist. Ich habe einfach nur aus dem Grund, wenn ich den Pick habe und wenn ich ihn draften kann, er ist ein Wide Receiver, der für mich unfassbar instinktiv spielt, der ein unfassbar instinktives Movement hat, ist kein elitärer Athlet, aber kein schlechter, ist groß, ist ein Nummer 1 Wide Receiver, der sich als Outside Wide Receiver angesiedelt werden kann, bringt mir die ein oder anderen Yards after Catch und war 2 Jahre lang hintereinander unfassbar produktiv. So, und das sind einfach Dinge, wo ich dann diesen Dartfall drauf werfe. Es gibt sicherlich andere Wide Receiver, die eine bessere Separation haben, die vielleicht im College noch etwas produktiver waren, die vielleicht besser abgeschnitten haben. Mir gefällt aber das Gesamtpaket bei ihm. Schauen wir auch aufs PFF-Grade, ist er dann 2 Jahre lang oben angesiedelt. Gefällt mir, ich weiß, dass Valentin safe stören wird, dass er sich nicht separaten kann, dass er gegen Press Coverage an der Line of Scrimmage nicht kontinuierlich gewinnt. Alles Fragezeichen, alles Dinge, die ich dann da verstehen kann. Hat auch nicht gegen die beste Competition gespielt. Ist aber trotzdem für mich hier Lösung Nummer 3, wenn ich ein richtiges Wide Receiver Problem habe an der Outside. So, das ist auch übrigens mein Ding. Ne? Ich sag, wenn ich jetzt hier rede von den besten Optionen, ich will jetzt kein Disrespect Inside Receiver gegenüber.
Aber du willst einen Outside haben.
Ich will den Big Guy. Ich möchte den größeren Receiver haben.
6'5", wollte ich gerade sagen. Das ist halt bei ihm, dass man sagen muss, generell halt schon mal raussticht, wenn du die Tapes von den ganzen Leuten anguckst. Ich glaube, der nächste, der rankommt, ist Savion Williams von TCU, der die Größe hätte. Ob es Igbuka ist mit 6'1", sehe ich jetzt gerade. Ob es Luther Burden ist mit 5'11". Travis Hunter? Travis Hunter hat noch eine 6'1". Ne? Was hat das Ding? Travis Hunter, hast du den in deinem Ranking?
Das komme ich nämlich zur Valentinsliste. Valentin hat nämlich 2 Rookies bei sich in den Top 3. Wahrscheinlich hat er die Trades nicht mit drin, aber hat Travis Hunter auf der 1, Chris Godwin auf der 2, Matthew Golden auf der 3. Bei mir wäre jetzt Chris Godwin gekommen, an der 4 so nochmal als Lösung. Aber du hast gerade eben gesagt, er ist ja auch so ein bisschen aus den Deals raus. Der wird wahrscheinlich bei Tampa Bay, wird einfach drin bleiben. Ich habe bei Chris Godwin nur noch eine Sache, die mir wichtig ist. Wir dürfen nie vergessen, Chris Godwins Karriere ist Tom Brady, dann Baker Mayfield mit Dave Canales und dann Baker Mayfield mit Liam Cohen. Ich will Chris Godwin nichts abreden. Ich möchte nur sagen, dass Chris Godwin vielleicht auch nur Darius Slayton ist in einem
besseren System, als umgekehrt. Darius Slayton reverse.
Wie gesagt, das will ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass Chris Godwin vielleicht nicht da oben angesiedelt ist durch seine, also dass wir manchmal die Produktion uns ein bisschen vor Augen führen müssen und sagen müssen, okay, war er sehr produktiv, musst du ihm geben, aber gleichzeitig auch sehen, okay, er hat es immer in einer geilen Position gehabt, in einem geilen System, wo er dann auch einfach aufgehen konnte. Travis Hunter habe ich nicht mit reingenommen, einfach aus dem Grunde, er ist als Cornerback gelistet. Also wenn Travis Hunter, und auch das sage ich, wenn Travis Hunter ein reiner Wide Receiver wäre, geht der bei mir als erste Option. Ganz klar. Also ganz, ganz klar. Jetzt gibt's Leute, aber kann die Position nicht richtig und so.
Freunde, sobald der Mann den Ball in der Hand hat, dann werden Knie zu Gummi bei den Defendern.
Es geht darum, der Mann hat etwas geschafft in einem Level, auf einem Level, wo andere nur von träumen können, überhaupt einen Snap zu nehmen. So, zu spielen. Dieser Mann hat es geschafft, auf 2 Positionen richtig gut zu spielen.
Im Endeffekt hat der Mann es geschafft, ein Scholarship nicht dick zu machen.
So, auch den Wert, den er mitbringt. Und wenn dieser Spieler wenn ich entscheiden könnte, was er spielen würde, und ich sage, er ist ein Wide Receiver, nehme ich den auf Wide Receiver, weil das Upside, was mir Travis Hunter mitbringt, selber wie Brian Thomas, ich würde mit dir wetten, dass wenn wir das College Highlight Tape von Brian Thomas gegenüberstellen von dem College Highlight Tape Receiver Travis Hunter, würden wir hier sitzen und sagen, boah, Travis Hunter war besser. Das sieht besser aus, größerer Route Tree, hat mehr gemacht, da haben wir einfach mehr von. Ja. Brian Thomas ist ja voll einseitig und wir würden wahrscheinlich sagen, ey, Travis Hunter hat mehr gemacht. Und dann sehen wir, dass Brian Thomas aber richtig gut war, weil er aus seiner Athletik alles rausgeholt hat in der NFL. Wenn ich dich jetzt aber frage, wer ist der bessere Athlet, Brian Thomas oder Travis Hunter, würden wir sagen, Travis Hunter ist wahrscheinlich der bessere Athlet sogar noch, mit dem krasseren Tape. Also wenn der Receiver spielen würde, nehme ich den sogar vor Brandon Ayuk, weil das ein Blue-Chip-Prospect ist, was wir so lange nicht mehr, wenn nicht sogar noch nie gesehen haben, wenn er etwas geschafft hat, was wir nicht gesehen haben, und wenn der nur Right Receiver spielt, dann nehme ich den hier. Dann, wie gesagt, hat Valentin Chris Godwin auf der 3 den Right Receiver von Texas einmal nach oben geschoben, Matthew Golden, der jetzt auch die schnellste 40-Yard-Time hatte. Und da können wir auf jeden Fall, werden wir viel drüber diskutieren, weil ich weiß, dass Valentin ja auch seine Präferenz gegenüber gewissen Wide Receivern hat und ich auch meine gewisse Präferenz, so wie alle die haben, und dass er eine Class ist mit einfach einer Masse an Spielern, die ja einfach nach links und rechts geht und Position und so. Wie gesagt, ich sehe Matthew Golden halt einfach nicht als krassen Outside Wide Receiver, sondern als Inside Wide Receiver. Und deswegen einfach bei mir nicht oben angesiedelt.
Aber alles in allem muss man ja sagen, um es vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, es ist kein gutes Jahr, um Wide Receiver Help zu bekommen.
Nee, generell offensiv, das merkst du einfach offensiv, ne? Also auch hier, wenn ein Romo Dunze hier gewesen wäre, geht Romo Dunze auf der 1. In Harrison sowieso, Malik Neighbors geht hier auf der 1. In Lad McConkey
geht Top 10.
Setz ich sogar wahrscheinlich vorne Taitoria McMillan, weil mir Lad McConkey so geil gefallen hat, mit den Erkenntnissen, die wir so ein bisschen dann über Inside Receiver haben, also konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich sage, ey, Lad McConkey ist zwar ein Inside Receiver, aber so geil, also so gut, so ein krasser Route Runner, dass der mir einfach, dass ich einfach dachte, so ein safes Ding, den gibt's halt dies ja nicht. Also Matthew Golden ist gut, oder gibt, ist was interessant, aber der ist nicht Lad McConkey, der ist halt nicht das safe Ding, und das macht das Ganze dann halt hier so interessant oder halt auch so schwierig zu picken. Ich bin dann auch gespannt, wie weit diese Spieler fallen werden, weil ich glaube nicht, dass wir Right Receiver One oder könnte ich, ich tue mich schwer, dass ich einen Wide Receiver One dieses Jahr in der Top 10 im Draft sehe, aber dazu kommen wir.
Das ist halt eh der Punkt, ne? Also als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, hatte ich irgendwann wirklich...
Außer es ist natürlich Travis Hunter.
So.
Der geht dann nämlich Top 3.
Der, ja. Aber ich hatte es auch in der Vorbereitung zur Folge, hatte ich irgendwann den Punkt, ich so drauf geguckt habe, auf alles, was ich mir zusammengeschrieben habe, ich so dachte, hä? Ey, du hast das Gefühl, redest du so low über alles Mögliche, was eigentlich da ist. Aber werden wir dann halt auch am Donnerstag in der Folge sehen, wie pickepacke voll das Ganze dann auch sowohl in der Free Agency als auch im Draft auf defensiver Seite aussieht. Man muss halt einfach sagen, Receiver, das war für mich wirklich auch da nochmal der Punkt. Du hast weder dieses Jahr in der Free Agency so diesen Big Splasher, ja, weil sie, letztes Jahr hatte zumindest noch Calvin Ridley, der einen dicken Vertrag einmal ne, aber also das ja, ist ja. So, selbst die Riege fällt ja dieses Jahr
und wahrscheinlich und Stephon Diggs traden und so, ne, da gab es ja schon was Movement.
Gab es ein bisschen was. Nur dieses Jahr, wie gesagt, es gibt nicht einen Receiver außer Travis Hunter. Bei dem ich, wie gesagt, es gibt First-Round-Receiver, aber es gibt nicht die First-Round-Receiver-Typen, wie wir es letztes Jahr auch hatten. Also das muss man, es stellt sich für mich auch immer mehr und mehr heraus, was wir für eine krasse Offensive Draft einfach letztes Jahr hatten. Wir wussten es zwar letztes Jahr schon, aber wie krass es eigentlich wirklich ist. Der krass
performt hat.
Ja, ja.
Und wir haben ja noch die Spieler rund um Odunze, wo wir sagen, ey, glauben wir noch dran.
Da kommt noch so ein JSN-Typ mäßig, der im Jahr 2 einfach kommen wird.
Also genau. Wir haben ja Late Bloomer. Und das ist ja, wie gesagt, das Echo, was wir dann hier einmal spüren in diesem ganzen Draft. Ja. Valentin hat dann die Must-Call-Guys nochmal geschrieben, potenzielle Sleeper, Darius Slayton auf der 1, dann Jack Beck, Right Receiver und Rookie und dann Jaden Higgins, Right Receiver und Rookie, die man draften muss. Das ist dann halt diese Late-Round-Option. Habe ich, wie gesagt, bei mir nicht so krass immer gemacht. Ich habe dann eher, also wie gesagt, die Top-Leute und dann gesagt, ey, die fallen halt einfach ab, weil ich möchte lieber über die Top-Option reden, wenn du wirklich ein Need hast, weil das ist dann nochmal das Ding. Gute Draft-Option und guten Value hast du immer
im Draft.
Kommen wir zum nächsten Ding und das war übrigens die letzte Class und das schon. Ach,
Entschuldigung, ich will noch einen outcallen. Einen will ich noch outcallen. Bei den Free Agents, bei den Wide Receiver, weil mir aufgefallen ist, weil er ein sonderbarer Dude ist, aber der schafft es auf jeden Fall nicht ins Ranking aufgrund der Leistung, bei dem ich aber auch glaube, dass ein Team zuschlagen wird und vielleicht einen Steal haben könnte. Josh Palmer ist 25 Jahre alt, hatte letztes Jahr so ein bisschen down hier bei den Chargers, ist dieses Jahr auf dem Markt. Wollte ich nicht in meine Top 3 oder Top 4 Liste reinpacken, glaube aber, dass der fällt von der Altersstruktur her nochmal ein bisschen ab, weißt du, weil du hast viele Free Agents, die dieses Jahr irgendwie so 29, 30, 31, 32 sind. Der ist einer zumindest auch von dieser Riege, wo ich sage, 25 Jahre alt, ey, das ist so ein Ding. Der hat zumindest mal ein Jahr gezeigt, als viele Leute verletzt waren, 2023 bei den Chargers, dass er auch was reißen kann. Bring den irgendwo in eine gute Situation als Nummer 2 oder 3, dann glaube ich, dass ein Team mit ihm sehr viel Spaß hat.
Wenn ich dich unterbrechen darf, ich glaube, das bespricht sehr richtig. Wir sprechen mal mit Josh Palmer, wo ich sage, ey, es geht also nochmal, Value und gute Deals gibt's immer, aber der move ja nicht den Needle für dich. Also für mich, Valentin hat, wie gesagt, Travis Hunter, Chris Godwin, Matthew Golden, da sage ich dir ganz ehrlich, für mich move da einer, vielleicht anderthalb den Needle, Travis Hunter auf Receiver und von meiner Liste, ich glaube noch an Diggs, ich habe da noch einfach ein gutes Bauchgefühl mit. Ich glaube an Ayuk, so, aber richtig diese Needle Mover, diese Difference Maker, das, was letztes Jahr ein Joe Schön mit Brown hatte, als die beiden geredet haben beim Draft, wo sie sich Malik Nabers angucken, der auf der 6 war und Right Receiver 2 war, die sich den angeguckt haben, dritte Offenspiel und gesagt haben, ey, wann kommen wir nochmal an so einen Spieler? Sag mal, wann kommen wir, den gibt, das ist einfach, dieses Jahr haben wir davon wenig Leute in diesem Ding. Und das ist jetzt schon mal der Spoiler-Alert, die letzte Positionsgruppe, wo ich gemixt habe. Sonst habe ich jetzt nur noch bei den Tight Ends und bei den Offense Tackles Interior, obwohl, nee, stimmt gar nicht, bei Tackles habe ich auch noch gemixt. Aber ich habe jetzt von letzten drei Positionen, habe ich zweimal rein, entweder nur NFL-Spieler oder halt nur Rookies und einmal gemixt. Und wenn du wissen willst, welche Position ich meine, bleib bis zum Ende dran. Tight Ends. Auch eine absolute Rookie-Class. Also generell die große Frage, die ich mir gestellt habe, war, was möchte ich denn hier haben im Draft? Und jetzt gibt es diesen Inline- und Outline-Tight End und vielleicht Receiving-Tight End und alles, was du draftest. Und wenn wir von den Top-Leuten reden, reden wir von Receiving-Tight End. Auch das nochmal. Die Difference-Maker, die nachher den Unterschied für dich machen, Woche für Woche, sind halt die Spieler, die den Ball fangen, die Touchdowns machen, die Explosivität reinholen, weil ein Inline-Blocking-Tight End, der dir in dieser Range 1 bis 10 Yards was hinbekommen, die kannst du spät draften, die fallen nicht in diese Top-Riege, diesen Shot, den du nimmst, diese Upside, die du nimmst, diesen Needle-Mover, den du nimmst, das sind die Receiving Tight Ends und da ist diese Klasse halt auch richtig sexy drin. Also die Top 3 Leute, die genannt werden, beziehungsweise die Top beiden Leute, die auch einfach die Measurements mitbringen, das sind Tyler Warren von Penn State und das sind Laughlin von Michigan. Und dann haben wir noch zwei sehr interessante Spieler. Das ist einmal der Tight End von Miami. Der steht bei mir und bei Valentin als Arroyo. Aber ich glaube, der heißt Arroyo. Muss ich nochmal gucken.
Arroyo.
Muss die Autokorrektur sein. Elijah Arroyo. Und einmal sehr interessanter Pick, den ich übrigens live habe spielen sind, zumindest im Fernsehen. Harold Fannin Jr. von Bowling Green. Alles Receiving Tight Ends, alles Freaks, alle sehr produktiv gewesen. Was sagt denn die Free Agency Class? Hast du da irgendeinen Spieler, der irgendwie interessant ist?
Also auch da Tight Ends, Free Agency, ich würde behaupten sogar, dass die bescheidenste Free Agency Situation, die es überhaupt gibt. Es gibt mal Jährchen, da kriegst du so einen Evan Engram, ne, zum Beispiel gesigned, das war 2022 zum Beispiel der Fall. Es gibt mal ein Jahr 2023, da wird so ein Schulz, kriegst du, aber dieses Jahr, einzige, der mich wirklich halbwegs angelacht hat, also ich hab ein Ranking gemacht, aber das ist einfach scheußlich. Mike Gesicki ist derjenige, der für mich auf 1 ist, der letztes Jahr zumindest also sehr, sehr gut gespielt hat, ist 29 Jahre alt, ist ein proven Vet. Ich glaube, ist jemand, der vor allem vielleicht ein Team, was mit einem Rookie oder einem jungen Quarterback an den Start gehen könnte, helfen könnte. Aber auch da, dann Platz 2 ist bei mir Juwan Johnson und auf 3 schon Tyler Conklin, so, der ein gutes Jahr hatte. Und basierend auf den drei Namen kannst du dir direkt ausmalen, geh in den Draft, nur um es zu Ende zu bringen, habe ich direkt gesagt, geh in den Draft, dort findest du in meinen Augen in den Top 100 wahrscheinlich 4 Spieler, die dir mehr Spaß machen als die 3 genannten.
Und jetzt dann Hot Take, es gibt auch keine 10 guten Receiving Tight Ends in der NFL. Also ja, wenn ich mal auf die Liste gucke, vielleicht kommen wir auf 10, aber du kommst gerade mal auf 10, ist ein George Kittle, der ein Allrounder ist, Trey McBride, Brock Bowers, Mark Andrews, Juno Smith, Sam LaPorta, TJ Hockenson, Isaiah Likely, der sich die Rolle teilt, Dallas Goedert und dann kommen wir schon zu den Iffy Guys.
Wo ist Travis?
Travis Kelce, brauchen wir gar nicht drüber reden. Travis Kelce. Und dann kommen wir so zu Zach Ertz, Dalton Kincaid, Mike Gesicki, Evan Engram. Alles okay, Jungs, sag mal, du kommst auf 15.
Den du gerade genannt hast, ne? Ja, Mike Gesicki ist bei mir gerade die 1. Ne? Ja, genau. Kann bei dir irgendwie Name 15
ja,
bei der
Bandier. Sag mal, wir haben 15, sag mal, du kommst auf 15 Receiving Tight Ends, wo ja, du dann schon relativ schnell die Diskussion hast, ist ein Receiving Tight End, ist gut, aber sind das Second Contract Guys? Also zahle ich einem Gesicki den zweiten Contract oder bin ich bereit, weiter für Mark Andrews zu bezahlen und sowas, die alle sehr gut sind, alle sehr produktiv, aber dann kommt ja die Frage, so es gibt dann einfach nicht so viele davon und wir haben dieses Jahr eine besondere Situation im Draft, dass wir 4 Receiving Tight Ends einmal reinbekommen. Ich habe sie wie folgt gerankt, also ich glaube Tyler Warren ist einfach die Nummer 1. Ach nee, Entschuldigung, eine Sache ist noch ganz wichtig. Ja. Das habe ich als übergeschrieben, hätte ich mir besser mal fett eintragen sollen. Zuallererst, auch wenn wir jetzt davon reden, dass die Tight End Klasse überragend ist und dass das eine Top Tight End Class ist, es gibt keinen zweiten Brock Bowers hier drin. Also das ist nochmal ganz klar. Also alles, was ich jetzt sage, von sehr gut und auch von in großen Tönen von diesen Spielern reden werde, die sind alle weit weg von dem, was Brock Bowers letztes Jahr war.
Die sind aber in ihrer Baseline besser als das, was das Feld letztes Jahr gegeben hat. Brock Bowers musst du einfach ausklammern für das, was er letztes Jahr gemacht hat.
Genau. Du musst Brock Bowers ausklammern und du musst das Einzige, worum es hier einfach geht, ist zu sagen, die Class ist sehr gut, ja, aber die Class ist halt für auf alle Titans gerichtet. Brock Bowers ist one of one gewesen, vor allem aus einem Grund. Brock Bowers ist ein sehr, sehr guter Receiving Tight gewesen, aber auch noch ein sehr guter Blocker. Okay, keiner dieser Tight, die wir jetzt nennen, ist ein guter Blocker. Also das sind alles klassische Slot-Tight, das sind alles Tight, die rausgehen, aber das habe ich ja eben erwähnt, das ist ja auch die Art Tight, die ich suche. Was mir dann aber immer auch wieder so einen Punkt macht von, ich brauche die richtige Situation und es muss auch passen, damit ich halt nicht in eine New York Giants, Darren Waller-Situation komme, wo ich zwar einen Receiving Tight habe, aber so richtig funktionieren tut er halt auch nicht. Tyler Warren ist bei mir auf der 1, hat fast doppelt so viele Snaps wie Loveland genommen im vergangenen Jahr. Das ist bei vielen im Consensus-Board der Tight End Nummer 2. Bringt alle Measurements mit, ist ein absoluter Freak. Guckt euch das einfach an, ist die Nummer 44 von Penn State. Wir haben letztes Jahr gesehen, was so ein Tight End, vor allem ein junger Tight End, machen kann. Wir haben es bei Sam LaPorta gesehen, wir haben es jetzt bei Brock Bowers gesehen. Nochmal, er ist nicht Brock Bowers, aber er kann ja einiges machen. Und er wird auch sehr wahrscheinlich als Tight End 1 vom Board gehen. Und als Team wäre ich tatsächlich auch bereit, diesen Preis zu zahlen für Tyler Warren, weil ich glaube, die Upside, die du dann einfach mit ihm hast und das, was der mitbringt mit seiner Size, also um das noch einmal vor Augen zu führen, der Typ ist 6'6 groß, also fast 2 Meter, wiegt 261 Pfund, das ist dann einfach ein Biest. Ja. Das geht dann so in diese Kategorie Gronkowski und sowas langsam, ne? Wenn er vor allem noch was Masse drauflegt, ist auch nicht Rob Gronkowski, aber das ist das, wofür den Draft ist, deswegen geht er dann hier auch auf der 1, wir kommen wie gesagt noch zum Tape. Auf der 2 habe ich dann tatsächlich schon unseren Tight End von Michigan, ich liebe den Arroyo, Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken.
Das war Miami. Arroyo war Miami. Miami.
Hab ich Michigan
gesagt. Du hast Michigan gerade gesagt.
Entschuldigung. Ja. Habe ich Arroyo. Einfach, guckt euch da an. Findet auch viel statt. Arroyo heißt der, war nämlich Autokorrektur. Entschuldigung. Elijah Arroyo für die Vollständigkeit. Findet viel statt im Cam Ward Highlight Tape. Ist auch ein Field Stretcher. Ist ein Needle Mover meiner Meinung nach. Ist auch ein krasser Receiving Tight End. Also es muss ein krasser Receiving Tight End werden. Hat gar keine Rolle oder hat ganz wenig Rolle im Inline Business meiner Meinung nach. Muss nach außen gestellt werden. Ist dann aber da unfassbar explosiv. Hat ein gutes Route Running. Kriegt die ganzen Sachen hin und ist dadurch, dass er ungefähr auf dem Consensus Board Mitte bis Ende zweite Runde gerankt, ist für mich einfach ein geiler Move und ein geiles Ding, den Spieler mit so einer Upside zu draften. Dann habe ich Loveland auf der 3, das ist der Tight End von Michigan. Ist dann ähnlich wie Tyler Warren, ist ein athletischer Freak, bringt die Measurements mit, kommt aus einem geilen System, wo Tight Ends einfach groß gesehen werden, wo Tight Ends einfach wichtig sind. Hat aber ein bisschen weniger gespielt als Tyler Warren, hat nicht die Explosivität wie Tyler Warren, ist ein super Route Runner, ist super, Option Routes zu laufen und so. Hat mir aber dann ein bisschen zu wenig gespielt und dann ist er einfach kein gut genuger Blocker, dass ich ihn dann hier so hochsetze und dann will ich auf jeden Fall den Dartpfeil auf Harold Fannin Jr. vom Bowling Green setzen. Der hat nämlich letztes Jahr eine absolute Wahnsinnssaison gespielt, ist so ein Late Bloomer dann auch.
Ist bei Brugler sogar in den Top 100, also beim Beast Writer.
Sollte auch zu 100% in der Top, also das wundert mich nicht.
Also ja gut, also das ist jetzt gerade das Big Board von Dan Brugler, den Valentin und ich ja häufiger mal hier reinwerfen. Da muss man zum Beispiel sagen, Tyler Warren und Carson Loveland sind auf 10 und 11 bei dem guten Mann gerankt. Ne? Also das sind Tight Ends schon, also als Tight End auf 10 11 in einem Big Board zu landen, das ist schon nicht verkehrt.
Da habe ich Bauchschmerzen. Ne?
Also das sind keine Draft, kein Mock Draft, ne? Sondern einfach nur rein auf basierend auf individueller Stärke, sagt er. Das sind schon Perlen des Drafts.
Wie gesagt, das ist ja dann auch die Überflächeninfos, die wir dann hier weitergeben, wo du sagst, ey, die sind halt da angerankt, du bekommst einen günstigen Tight End, die können funktionieren. Ich finde für eine Receiving-Option Harold Fannin super interessant. Also ist auch wieder. Muss Receiver spielen, ist halt definitiv weit weg von einem Inline-Tight End. 6'4", 230, also eigentlich eher ein großer Inside-Receiver. Ist dann die Frage, ob man ihn dann nicht eher, wenn wir nach oben gucken, wie der Receiver, ne, nehme ich lieber ihn und werfe einen Shot, zweite, dritte Runde, ne, hab damit einen guten Deal. Würde ich mir auf jeden Fall einmal anschauen, weil nochmal, das ist eine klare, ich drafte hier einen Rookie, aber ich gebe keinen, also nochmal, ich gebe lieber Harold Fannin, ich overdrafte lieber Harold Fannin Jr.
in der dritten Runde Receiver, oder sowas,
als dass ich Mike Gesicki seine 12 Millionen gebe.
Ja, ich bin,
weil er einfach nicht gut genug war.
Ich bin da komplett bei dir. Also es gibt in meinen Augen auch so viele Jungs da gerade oben, was nicht bedeutet halt, ne, wie gesagt, also, dass du jetzt irgendwie in der Top 15 einen von den Jungs irgendwie picken musst, weil wie gesagt, auch das, was wir gerade, glaube ich, versuchen ja zu vermitteln, ist, es gibt immer eine Bewertung von individuellem Können und es gibt dabei ja immer noch dieses Value, die Opportunitätskosten, die Valentin ja immer gerne mit reinbringt. Ne, da versuchen wir gerade einen Mittelweg zu wählen, aber bin ich komplett bei dir. Bevor ich, und dann sage ich sogar, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was für ein Team ich bin. Ne? Wenn ich viel Kohle habe und ich sage, ich bin einen soliden Thailand davon entfernt, um richtig krass zu contendern, dann werfe ich wahrscheinlich mein Geld eher auf Mike Gesicki, weil er mir Short-Term mehr NFL Play-Value gibt.
Aber nicht gut.
Aber ja gut, aber ey.
Er hat letztes Jahr in dem besten Pass-System mit dem mitbesten Passing-QB als Nummer 3
Da bin ich bei dir. Gespielt. Da bin ich bei dir, ne? Da bin ich komplett bei dir. Ich sag ja auch extra, wenn du ein Team bist, was einfach für sich sagt, ey, ich muss einfach in den nächsten 12 Monaten einen Splash machen, ansonsten, da könnte ich sogar nachvollziehen, dass sie halt einfach sagen, dass sie eher die Proven Veteran Variante gehen, weil, wie du es ja auch gerade sagst, wenn er einfach nur die gute Nummer 3 oder 4 Option drin ist, okay, aber
wenn
ansonsten
cool
gibt's,
hast,
aber ansonsten gesagt ich auch, da gibt's eigentlich gar keine Alternative, als in den Draft zu gehen, versuchen einen von diesen, und da muss man ja sagen, es sind glaube ich 6, 7, 8 Jungs, die alle irgendwo bis Runde 4, 5 halt auch im guten Gewissens nehmen kannst, ne? Gut, 4, 5 ist jetzt schon, sagen wir so, Runde 3 und 4. Gunnar Helm fällt mir gerade auf Anhieb noch ein von Texas, der ist noch hängen geblieben. Wir haben eigentlich auch noch einen Namen gerade noch nicht genannt gehabt. Sekunde, lass mich einmal kurz durch meine Liste durchgehen.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja nur die
Mason Taylor von LSU, der Dude ist ja auch noch am Start. Also es gibt so viel, es gibt so viel Masse, wo du halt reingehen kannst.
Das, was du meistens auf Tight End suchst, halt die Tiefe nochmal. Es ist ja einfach sehr angenehm, dann irgendwie für 4 Jahre eine günstige Lösung zu haben, der dir Produktion bringt, den du nicht überbezahlst. Valentin hat's auch auf der 1 Tyler Warren, auf der 2 Colson Loveland, dann auf der 3 Elijah Arroyo und auf bei Must Call Potential Sleeper, also Must Call Zach Ertz, habe ich tatsächlich abgestempelt als bleibt bei den Commanders.
Glaube ich auch.
Also das aber da bin ich voll bei Valentin, dann Mike Gesicki und dann bei Potential Sleeper Harold Fannin Jr. Das sind tatsächlich, also ich glaube, das sind die relevanten Namen, die dann auch zuerst fallen werden, die man dann auch braucht. So,
Free Agency ist so wirklich mal Mo Ali Cox, Jordan Akins, Chris Manners, Austin Hooper, der hat ja noch wenigstens so ein bisschen Nostalgie-Glitter auf sich hängen. Das, wirklich, ich schwör's hier in der Free Agency auf Tight End. Eieiei.
Ja, ist, also.
Bin mal gespannt, ob der
nochmal, das ist auch so eine Position. Meistens hältst du die Leute einfach, wenn sie produktiv sind, ja. Kosten dich ja auch nicht so viel und es gibt einfach nicht viele. Es gibt keine 20 guten Receiving Tight Ends. Ja. Dieses Jahr lass es wieder 3 dazukommen. Das wäre ja schon mal ein Big Step für alle nach vorne. So. Nächste Position. Kommen wir zu den Tackles. Komm. Das ist meine letzte Position, wo ich noch gemixt habe. Kann ich mal schon vorwegziehen. Okay. Ich habe keinen einzigen Tier Offensive Lineman, der für mich der sie irgendwie den NFL-Spieler ausgestochen hat. Tackles ist für mich genauso kompliziert gewesen wie Quarterbacks. Wir haben eine generell, und das predige ich ja immer wieder hier, kein Offense-Tackle, der gut ist, verlässt seine Franchise. Ist einfach so. Du bezahlst jeden deine Offensive-Tackle, du bezahlst die früh. Wir haben es jetzt bei den Vikings gesehen oder du siehst es bei den Giants, du siehst es bei fast jeder Franchise, wenn ein Tackle performt, 3 Jahre produktiver, bezahlst du ihn oder du schmeißt die Leute raus und holst dir wen Neues, aber kein produktiver, guter Tackle, der ansatzweise in diese Top 10, Top 15 Riege geht, verlässt seine Franchise. Das ist die wichtigste Position, generell diese O-Line zu bauen. Du brauchst 5 Jungs und da jemanden zu haben, der dein Quarterback protected, ist immer da. Deswegen ist es eh immer schwierig, in der Free Agency wen zu holen und der Gamble hier und die Diskussion ist hier einfach immer, nehme ich einen alten NFL-Tackle, der woanders nicht mehr bezahlt wird, weil man einfach sagt, ey, du bist alt, du bist vielleicht verletzungsanfällig, du baust langsam ab, der aber jahrelang produktiv war und überbezahle ihn vielleicht ein bisschen, oder gehe ich den Rookie-Weg und baue auf. Das sind eigentlich immer die einzigen beiden Positionen. Das heißt, auf den Tackle-Positionen, was die Free Agents angeht, sind halt die beiden großen Namen Tyron Smith und Stanley bei mir.
Ronnie Stanley wäre bei mir die Eins, ja.
Ist ja auch die Nummer 1, also ich habe es von unten nach oben gelesen. Hier einmal, das sind die beiden großen Namen. Bei Valentin ist da noch Morgan Moses mit drauf. Einmal und Tristan Wirfs von den Browns und Cam Robinson, also
alles. Ja, nicht Tristan, Entschuldigung, du meinst Wilkins, Wilkes? Nee, Wilkes.
Wilkes.
Nicht du meinst Tristan Wirfs ist ja hier.
Ich wollte gerade sagen. Valentin, Junge, ich habe einfach nur abgelesen. Was stellst du?
Jedrick Wills, Jedrick Wills, Entschuldigung.
Jedrick Wills. Also Tyron Smith, Jerry Wills, Cam Robinson, also alles diese Riege, wo ich reinpasse. Entweder reden wir gerade von Leuten, die gar nicht so produktiv waren und irgendwo rausgeflogen werden, also du bekommst gar kein Tackle 1 oder halt alte Leute und sonst musst du den Rookie-Weg hier gehen. Und da sage ich ganz ehrlich, ist der einzige, in dem ich weiterhin interessiert bin und der ist bei mir auch auf der 1 und das ist der einzige aus der Free Agent Class, der für mich richtig interessant ist, das ist Stanley. Also den würde ich bezahlen, den würde ich nehmen, egal welches Team ich bin. Also wenn ich die Kohle habe, einen Tackle suche, da vertraue ich einfach weiter drauf, dass der funktioniert. Die nächsten, nochmal bei meiner Prämisse, die nächsten 2 bis 3 Jahre bekomme ich einen Spieler, der sehr gut performt hat, der gut performt hat. Ja, der ist am Ende seiner 30, aber irgendwo muss ich einen Gamble gehen auf dieser Position, die so schwierig ist. Den Mann würde ich wahrscheinlich bezahlen.
Ja, tricky auf jeden Fall, weil ich finde, bei Tackle ist halt so die Sache, auf der einen... Ich finde, bei Tackle ist ein sehr, sehr krasses Ding, halt einfach, wer bist du als Team, wo stehst du halt gerade? Wenn ich jetzt ein Top-Team bin, was zum Beispiel in der ersten Runde relativ spät pickt, ist für mich ganz klipp und klar, Ronnie Stanley, haben wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen mehrfach schon gesagt, ne? Chiefs zum Beispiel war ja so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ist für mich ein absoluter No-Brainer, da hinzugehen und ihm direkt zu sagen, ey, komm zu uns. Bin ich jetzt den New York Giants, gehe ich nicht auf Ronnie Stanley, da gehe ich tendenziell eher und versuche mir denjenigen zu draften, weil ich halt einfach noch tackle. Also weil ich nicht diesen Druck, ich habe halt nicht diesen Championship-Druck, so doof sich das jetzt anhört, ne?
Das in dem Moment. Sehr interessante Frage, die man sich ja stellen muss, ne? Das habe ich nochmal gesagt, das ist die schwierigste Position zum Ranken, weil du wirst mit einem Rookie, also das Beste, was du aus einem Rookie rausbekommen kannst, ist das, was Jord letztes Jahr gespielt hat, was gut ist, aber nicht überragend.
Nicht
also,
überragend, genau.
Die beste Tackle-Rookie-Saison, lass mich einmal nachgucken, müsste NFL Average, also es müsste so Starting Average sein, so, ne? Also du bekommst halt im ersten Jahr bekommst du erstmal nichts raus. Das ist eine Langzeitinvestition, die du dann da in deinen Tackle triffst.
Ne, dementsprechend, sag ich mal so, ist glaube ich die.
Also Joe Alt, Entschuldigung, nochmal der Richtigkeitshalber, war letztes Jahr Tackle Nummer 24 von allen Tackles, die mindestens 20% von 1265, also mindestens 649 Snaps genommen haben, ist Joe Alt mit einer richtig guten Rookie-Saison, Tackle Nummer 24. Ja,
ne, und das, ich
was
find,
gut
das,
ist, was du was gut ist, ne?
Ist absolut solide, aber ich glaube, darin liegt halt ja wirklich, liegt ja dann auch so ein bisschen die Krux, wo du dich als Team selbst einfach einschätzen musst. Die Free Agent Class jetzt dieses Jahr hat halt an der Spitze so ein paar Old Heads mit Ronnie Stanley, mit Tyron Smith, mit Trenton Brown auch unter anderem. Und auch da wieder, das sind aber alles Jungs, Short-Term, für Contender. Dementsprechend fällt es mir auch schwer, hier so ein direktes Ranking zu machen, weil es, finde ich, bei der Position in meinen Augen schon eine ganz klare halt Abgrenzung bzw. Unterscheidung gibt, wie du halt an das ganze Ding rangehen solltest. Übrigens, Alaric Jackson war eigentlich bei mir die Nummer 1 auf der Liste aufgrund des Alters mit 27. War für mich ein Riesenpunkt, ist aber jetzt von den Rams auch re-signed worden im Zuge der ganzen Matthew Stafford-Geschichte.
Das ist übrigens wieder das, sagt, was ich immer sage, die verlassen einfach die Franchise.
Genau, ne? Also macht's einfach nicht.
Also wie gesagt, das ist jetzt immer, wie gesagt, konträr. Also das will ich mal sagen, Stanley hat jetzt die letzten Jahre nicht überragend offensiv performt. Also Joe Alt war besser, was ich damit sagen will, ist, du findest Joe Alt so im Draft gibt's auch wieder nicht. Also Joe Alt ist wieder auch ein Blue-Chip-Prospect, auch wieder dasselbe, was wir bei Brock Bowers hatten, bei den Receivern hatten. Es gibt dieses Jahr keinen Joe Alt. Also du kannst diese Garantie nicht. Es gibt eher die Lathans, es gibt eher die Egbunus, es gibt eher die Nils.
Aber übrigens nicht heißen soll, dass sie sich nicht zu so Leuten entwickeln können.
Nein,
Top-Leuten.
Es ist einfach nur...
Es ist nur, dass du jetzt gerade drauf guckst und nicht sagen kannst, hey, das ist so wie letztes Jahr bei zum Beispiel bei Joe Alt. Jeder wusste ja eigentlich mehr oder weniger, Joe Alt ist das Sicherste, was du
es
machen
ist ja dieses
kannst.
Blue-Chip-Garantie. Genau. Deswegen, also ich mag Stanley. Ich mag es einfach, jemanden, es klingt blöd, aber einen Winner zu holen, der jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz oben performt, aber dem seine Kohle zu geben, wenn ich die habe, das ist meine, ich bin needy Team, ich möchte die nächsten 2-3 Jahre was haben, ich hole mir einen Veteran rein, ich mache den Shot, weil, und dazu komme ich jetzt, den anderen 2-3 Jahreslösung gibt's nicht auf Tackle, also alles ist eine Einjahreslösung, alles ist Championship Window, dann sind natürlich die Namen, die du gerade erwähnt hast, ganz oben mit dabei, vor allem Tyron Smith, der dann oben mit dabei ist, oder Moses etc. Jetzt kommt aber das Problem in dieser Tackle Class. Die Rookies sind an sich interessant, finde ich. Wir haben viele interessante Rookies mit dabei. Die sind aber entweder verletzt oder haben eine below average size in der NFL und haben ein Problem mit Wingspan, haben ein Problem mit genereller Größe und sind generell etwas, ich will nicht sagen, doch, kann man schon hinterfragen. Meine beiden Top-Optionen aber auf der Rookie-Position, die dann kommen, sind von Texas Calvin Banks und von Missouri Ahmad Mambu. Ahmad Mambu hat ein unfassbar geiles Tape. Also ein unfassbar, unfassbar geiles Tape auf der rechten Tackle-Position. Ist ein Finisher, hatte einen Monster-Combine jetzt hingelegt. Also ein athletischer Freak, hat auch diese 40 Yards unter 5 Sekunden, die wir gerne sehen wollen, bringt die okaye Size mit. Also die sind, ich müsste gerade im Average sein, aber ist halt einfach nochmal durch seine Athletik einfach oben angesiedelt, was er dieses Jahr gerissen hat. Ich gucke nochmal drauf. Er ist im 75% im Tenured Dash. Er ist im 97% im Broad Jump, im 97% im Vertical Jump, ist im 97% im 40-Yard Dash. Also ist in den besten 3% in den letzten drei Kategorien, die wir gesehen haben. Dann das Problem aber ist im 17%, was die Height angeht. Er ist gerade mal 6'4 gewesen. Seine Arms sind im 33%, seine Wingspan ist im 25%. Ähnliches übrigens bei Banks. Der war nicht so athletisch, der ist so im Average und so, aber auch der hat Probleme mit seiner Armlänge, hat Probleme mit seiner Größe, ist nur 6'5 groß, hat Probleme mit seinem Gewicht, ist da gerade mal so ein Mittelmaß. Also alles nicht überragend. Dafür gefällt mir aber die Produktion und das Tape, dass ich es probieren würde. Ich würde Stand jetzt eher zu Mambu tendieren, weil ich dann die athletische Upside haben will. Also wenn ich sehe, jemand hat Size-Probleme, ich sehe, aber er macht es wett mit seinem unfassbaren Athletik, dann nehme ich den. Und dann habe ich meinen Jazan Newton gefunden, der dieses Jahr im Draft, tatsächlich, weil der ist nirgendwo krass gerankt. Jazan Newton war wenigstens letztes Jahr krass bei PFF gerankt. Wahrscheinlich, wenn ich mir einen Tackle aussuchen könnte, einfach nur vom Eye-Test, das aller Wichtigste, was wir haben, dann würde ich wahrscheinlich Josh Simmons nehmen, der aber auch Probleme hat mit allen verschiedenen Dingen, was die Größe angeht, was die Armlänge angeht. Der ist der linke Tackle von Ohio State gewesen und hat sich dann aber früh verletzt in der Saison. Der ist aber sexy. Also ich habe, glaube ich, 10 Snaps, die ersten 10 Snaps, die ich von ihm gesehen habe.
War gut.
Ich fand ihn so geil. Der sieht so geil aus. Der ist wirklich so quick von der Line. kriegt's hin down the field oder kommt down the field, auch auf dem Second Level vorfindbar, hat einen geilen Get-Off, ist halt dann auch wieder Wingspan ein bisschen zu klein, ist nicht der Größte, aber hat mir einfach vom Tape so vom Look gesagt, boah, guter Footballspieler, Mann. Und dann noch bei Ohio State so in der Big Ten gezockt.
Ich würde gegen Competition, also, oder? Das
ist ja, ich muss noch mir alles angucken, um diesen Jazar Newton-Take zu nehmen, weil ich habe mir die vergangene Saison jetzt schon von ihm angeguckt, ich habe mir aber noch nicht, ich mache das immer so, dass ich mir immer die letzten beiden Seasons angucke, ja, für den Draft, das habe ich noch nicht gemacht, und er hat nicht beim Combine, weil er sich halt verletzt hat. Deswegen haben wir die ganzen athletischen Werte nicht von ihm. Er hätte es, glaube ich, schaffen können, hätte das Ganze ja durchgespielt mit dem Combine, dass er für mich Tackle Nummer 1, Offense Tackle Nummer 1 geworden wäre, weil ich ihn einfach mag. Und dann kommen wir zu, und das hat Valentin auch geschrieben, zu Will Campbell. Das ist der linke Tackle von LSU, der auch Probleme hat mit seiner Armsize, und hat Valentin nämlich auch geschrieben, was machen wir mit Will Campbell und Calvin Banks, weil die gehören für viele zur Interior Offensive Line, auch wo wir gleich dann einmal zukommen, mag ich dann auch schon nicht mehr. War gar nicht so produktiv, war gar nicht so gut in der SEC und war gar nicht so gut als linker Tackle. Hat Fragezeichen von seiner Größe, hat Fragezeichen von seiner Athletik. Und das ist dann schon eine schwierige Class, so, ne? Also nochmal,
Josh. Also überlegt mal, wir reden gerade über Calvin Banks, 6'4". Der Mbu 6'3". Es gibt einen, so einen Prospect, der ist 6'8", aber der ist, ich weiß gar nicht, der war bei Brugler, glaube ich, bei der 8. oder 9. der Tackle, ne? Also
eine Position. Also Will Campbell ist 6'6", aber der hat halt, wie gesagt, kurze Arme. Also ja, keine Ahnung, wie das anatomisch funktioniert, aber Will Campbell ist gerade mal, also aus 56%, was die Height angeht, also auch genau in der Mitte, ne?
No.
Ist dann aber, was seine Arme angeht, in der 14% und seine Hands in der 24%, hat sehr gut performt, das muss man sagen. Ne?
Hat ist halt 3 Jahre, ne? Starter bei LSU gewesen.
Athletisch unfassbar gut performt, das auf jeden Fall, ja, aber habe ich auf Tape, also bei, das ist jetzt das Ding, bei Mbu nehme ich es als positiven Teil, der Tackle von Missouri, weil ich es auf Tape gesehen habe, auf Tape siehst du, dass er das hat. Will Campbell, das Tape gefällt mir einfach nicht so sehr. Ja. Es ist einfach nicht das geilste Tape, ist nicht so krass der Finisher, ist nicht so krass produktiv, ist nicht so der Enforcer auf der Tackle-Position. Fragezeichen. Und das komme ich zum Punkt. Ich will nicht sagen, dass die schlecht sind. Dafür müssen wir noch mehr gucken und, glaube ich, auch mehr gemeinsam diskutieren darüber. Dafür machen wir das ja dann auch in der ganzen Draft. Aber es ist dann auch hier wieder keine Tackle-Class, und das ist die Tackle-Position sowieso nicht, wo ich sage, ey, zwei Guys. Ja. Wir haben einen Ojo Ault mit dabei, und wir haben vielleicht letztes Jahr einen Fashanu oder einen Fuaga, ja, der mir sehr gefallen hat oder so, ne? Sondern wir haben halt viele Fragezeichen, wo ich halt einen sehr mag und bei den anderen allein wegen der Size, was ich jetzt auch lernen muss, habe ich ja letztes Jahr bei Jazar Newton auch gehabt, der dann auch wegen seiner Wingspan, seiner Size einfach in die NFL nicht mehr richtig reingepasst hat, habe ich dann einfach Fragezeichen.
Ja, deswegen, also ich war auch, als ich drauf geguckt habe, so, ist tricky auf jeden Fall, ist tricky, glaube ich, also du musst, deswegen meinte ich auch nochmal, du musst als Team für dich eine gute Selbstevaluation einfach treffen, um zu gucken, wo stehst du gerade und kannst du es dir zum Beispiel erlauben. Ich glaube, dieses Jahr sind mehr, also das klingt jetzt wieder so.
Muss überlegen, 0815
Draft Talk, aber das sind mehr Projekte. Also das sind auf jeden Fall Projekte, die Jungs, ne? Vor allem,
du hast das Riesenproblem einfach, sorry, ja, aber du hast einfach das Riesenproblem, du hast nicht die size-mäßigen Tackles,
ja,
die dann auch die Performance liefern. Du hast Leute, die haben performt, die haben dann aber nicht die Size, klar, und das ist ja so einfach das Ding, was in der NFL dann nicht passt. Und ich habe mir das übrigens dann auch nochmal angeguckt, ne? Guck dir mal die ganzen Starting Tackles in der NFL dann auch an, die produktiv sind, die besten. Da ist keiner, ich habe keinen gefunden, der unter 6'5 ist, den ich als Top-Tackle bezeichnen würde.
Das so wäre gerade eben meine, ich habe es leider auf Anhieb jetzt gerade nicht raus, keine Liste gefunden. Ich wollte mir gerade eine Liste nämlich öffnen mit Offensive Tackle,
hab welche auch, Size die haben. Ich habe gestern lange gesucht und leider keine komplette Auflistung gefunden. Die Average Size von Offensive Tackeln, ich war auch rund um die 6'5, 6 oder gerade so in der Spanne zwischen 6'4, 6'5. Ja. Aber die besten, selbst Penei Sewell, der ja auch etwas undersized ist, müsste 6'5 groß sein. Und dann gucke ich mir die Leute an und sage, boah, du musst also Penei Sewell, Athletik und Tape mitbringen, um das wettzumachen in NFL, um, ja, dieses Ceiling zu haben. Das wird sehr, sehr schwierig.
Ey, und du spielst halt gegen die größten Freaks überhaupt in dieser ganzen Liga, ja, ne? Gegen so ein Edge, der, also.
Das ist das Ding. Will Campbell hat das ja jetzt beim Draft gesagt. Er meinte so, in keinem meiner Tapes wirst du einen Block sehen, den ich nicht gemacht habe, und meine Wingspan oder meine Armlänge war der Fehler. Und da habe ich gesagt, ja, mag so sein, ist bestimmt so. Ja. Das Problem ist aber, du spielst halt jetzt in der NFL kontinuierlich gegen einen Micah Parsons, gegen einen Miles Garrett, gegen einen Max Crosby. Da wird das wichtig sein. Also da fängt das einfach an, diese Kleinigkeiten wichtig zu sein, weil, ja, das hast du einfach im College nicht, du hast einfach nicht, konnte nicht gegen diese Jungs gespielt.
Ja.
So, du warst dann auch der mit 6'6 wahrscheinlich auch immer teilweise oversized gegen viele der Leute und so. Und das macht dann einfach den Unterschied. Nochmal, das soll nicht sagen, dass sie nicht funktionieren werden, aber es gibt sehr wenige, die das volle Picture einmal hier haben von Produktivität, von Size, von Erfahrung, von Athletik und dann noch diesen Eye-Test, das Tape mitbringen, wo ich dann sage, richtig geil. Deswegen ist Ronnie Stanley, hat es in die NFL geschafft, hat in der NFL eine lange Karriere gekriegt, die 1. Und dann nehme ich mir nach Präferenz einen dieser Rookies raus und baue daraus ein Projekt.
So, jetzt schauen wir einfach der Vollständigkeit halber noch kurz auf die O-Liner vom Combine und Amand Mbeumo 4,91 unter 5 Sekunden. Ja. Jonah Savannah von Arizona Tackle 4,95 gelaufen und
Will Campbell
4,98. Das sind die drei Offensive Tackle unter 5 Sekunden und jeder, der uns jetzt schon seit über einem Jahr verfolgt, weiß haargenau, wir bei Focus Football lieben Offensive Liner unter 5 Sekunden.
Shoutout Felix für die Statistik. Letzte Position und gibt's da hatte Valentin ja dann
gibt's einen Italiener? Das ist letztes Jahr ist ja unser Italien Ich
leider
so ein bisschen gewachsen.
Leider kein Kunde. Valentin, Entschuldigung, uns noch. Ronnie Stanley auf der 1, Morgan Moses, Amand Mbeumo auf der 3 und dann Must Call Guys, Tyron Smith. Und dann hat sie ja eben schon gesagt, Wills und dann Cam Robinson.
Danke, hätte ich mich auch gesagt. Cam Robinson, Jedrick Wills sind für mich die beiden, bei denen ich auch sage, das sind so potenzielle Sleeper, weil Jedrick Wills halt 26 ist ein Dude, war relativ viel verletzt leider, aber den hatte Valentin ja schon mehrfach hier erwähnt. Könnte wirklich ein krasser Stil werden. Cam Robinson ist halt so, ich glaube Cam Robinson ist der Typ, Offensive Tackle, wo du als Team hingehst und sagst, boah, den kriege ich für einen okayen Preis, ich habe nicht so viel Cap-Space, ich will jetzt aber auch nicht irgendwie für einen Tackle ein hohes Draft-Capital abgeben, weil ich noch was anderes brauche, dann rufe ich Cam Robinson, glaube ich, an. So, toll.
Ja, schwierig, also einfach nochmal, du merkst einfach, da werden die Positionen schwierig, du musst irgendwie draften, musst irgendwie nochmal Cam Robinson auch, ne, das möchte ich nochmal sagen, Cam Robinson ist auch ein Tackle mit den Size 6'6", 335 Pfund und sowas und hat Probleme in der NFL Fuß zu fassen. Müsst ihr auch mal gerne durchgehen, First-Round-Tackles, deren Size und was nachher aus denen geworden ist, wie schwierig es ist nachher. Size matters, ist es einfach so. Ja. Size matters, ist wirklich das. Oh, so, Gott. Interior Offensive Lineman, letzte Position, ich habe es eben schon gesagt, ich habe hier keinen einzigen, mir gefällt niemand aus dem Draft, den ich vor den Leuten nehme, die hier in der Free Agency immer mit dabei sind.
Das war für mich auch, ich habe hier hingeschrieben, die wahrscheinlich beste Free-Agent-Situation, sowohl auf Guard als auch auf Center. Man merkt, das hat man letztes Jahr auch schon gesehen, Guards sind eher die Leute in der Line, die ihr Geld in der Free-Agency einsammeln. Hatten ja auch wir Okwenu von Patriots, der das Geld gekriegt hat. Robert Hunt, der das Geld gekriegt hat. Ne? Also so
Tonyan.
Genau.
Tonyan, der das Geld bekommen hat. Also auf jeden Fall. Ja, Interior Offensive Lineman Class. Also ich habe Will Fries von den Colts, der immer noch am Start ist, als Guard. Ich habe Trey Smith, wo ich glaube, der wird entweder nicht unter den Tag spielen. Das macht finanziell keinen Sinn. Ich glaube, das ist die Sneed-Situation all over again. Das ist so ein Bild. Best predict of the future is the past. So, ne, dass wir gesehen haben, dass so funktionieren die Chiefs halt auch einfach, dass sie da nicht überhasten, dass sie dann einfach die Zeit kaufen wollen. Und dann haben wir noch von den Falcons Drew Dolman, der 26 Jahre gerade mal ist, dieses Jahr ein 78,8er PFF-Grade gespielt hat, letztes Jahr ein 82,3er, also auch im besten Alter ist, find mir den Interior Offensive Lineman, der mir das sofort holt. Und das ist nochmal das Ding, wenn ich die Kohle habe und wenn ich die Position besetzt haben möchte, dann hole ich mir den proven NFL-Vet, der sogar noch im guten Alter mit dabei ist. Oder bei Trey Smith wahrscheinlich dann sogar noch ein All-Pro-Guard, also All-Pro-Qualität. Das heißt, All-Pro nochmal für die Erklärung für alle, All-Pro heißt der Beste auf seiner Position in der NFL. Und das bekomme ich garantiert, weil, und dann wirf ich die Rookies hier einfach einmal direkt mal mit rein, ich habe zwei Rookies, die für mich dann so auf der 1 und 2 sind. Tyler Booker wird richtig hoch gehandelt bei vielen. Ja, ist auch bei Buckler.
Bama geil, ne?
Bei Bama sehr hoch. Ist super, also ist ein massiges Kärtchen auf jeden Fall. Ist aber wie eine Präferenz, gefällt mir gar nicht. Ich habe das letzte, ist für mich JC Latham all over again. Ist ein großer Spieler. Ich gucke gerade nach, was die Maße sind. Ich glaube, der ist auch 6'6 groß, wiegt 300 Pfund, hat aber beim Draft einen unfassbar schlechten Athletik-Score bekommen, beziehungsweise ist unfassbar schlechte Zeiten gelaufen. Einmal zu den Maßen, wie groß er ist. Ist 6'5 groß, 321 Pfund. Ist ein 10-Yard-Dash gelaufen, der unter den 2 schlechtesten Prozent der gesamten NFL liegt.
So
ist ein 40-Yard-Dash gelaufen von 5.38, also alles, was uns nicht gefällt. Langsam Field-Goal-Drill, schlechter Broad-Jump, schlechter Vert, also einen unfassbar schlechten Combine hingelegt. Aber bin dann auch ehrlich, so sieht das Tape auch aus. Unfassbar schwerfällig, schwere Füße, sehr massig, nicht schnell, hat halt die Super-Size, hat auch 3 Jahre bei Alabama gespielt, was für ihn spricht, was immer noch so ein Aushängeschild ist, aber es gefällt mir einfach nicht. Es ist einfach nichts, wo ich hingehe und sage, boah, das geht. Also der in einem Outside-Zone-Scheme gegen einen Anzalone, viel Spaß. Ich glaube, der reacht den nicht. Ich glaube, der kommt nicht dran. Das ist das klassische JC Latham vom letzten Jahr, wo ich gesagt habe, ey, wenn er seine Hände dran bekommt, viel Spaß mit dem.
Ja.
Aber bekommen die Hände erstmal dran an deinen Gegner, ist mir dann zu schwerfällig, gefällt mir einfach nicht. Und dann haben wir noch, und da habe ich aber gesagt, den möchte ich auf jeden Fall alleine für die Looks haben, der Guard von Georgia, Tate Rathledge.
Das ist, ich will Tate Rathledge bei den New York Giants haben, alleine weil wir beide an seiner Highschool waren. Das ist der Dude, von dem uns der Coach
damals erzählt
hat. Doch, das ist der Dude, der, von dem uns der Coach damals erzählt hat, weil bei dem Kirby Smart auf dem Platz gelandet ist.
Das ist ja funny.
Der ist aus, deswegen habe ich gestern das auch noch getweetet mit dem, als er hat ja auch den Mullet und so. Da habe ich noch geschrieben von wegen, ich bin ein absoluter Tate Rathledge-Fan, weil wir beide schon in dem Barbecue waren, wo es die Aluminiumbecher gab und so. Das ist genau
die. Ey, die habe ich auch noch. Da haben wir auf jeden Fall dämlich haben, weil der sieht einfach, ist dann jetzt einfach Präferenz, der sieht halt aus wie Taylor Lewan, weißt du, auch so Mullet, Arm voll tätowiert, einzig Ding bei dem ist, der ist halt auch schon 24, der hat 5 Jahre lang College Football gespielt, der hat hinten auch seine Produktion gehabt, hat super Size, ist auch quick, hat einen guten Passblock, aber nochmal, dann ist wieder das Hochskalieren, das Projizieren auf die NFL ein bisschen schwieriger, aber ich würde definitiv, also wenn ich keinen Tackle Guard bezahlen will, sag ich mal, Trey Smith ist mir viel zu teuer und der fällt bei mir raus, dann kommt bei mir auf die 3 Tate Rathledge, weil Tate Rathledge hat ein gutes Tape, gefällt mir, ist zwar alt und ist die 40 unter 5 gelaufen, hat einen Top-Wert, 3-Cone, Broadjump, einen super Tenure-Drill, hat die Size, deutlich vor Tyler Booker von mir, deutlich vor Tyler Booker, gefällt mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum Tyler Booker so hoch gehandelt wird. Also das bin ich wieder überfragt. Aber Latham hat letztes Jahr dasselbe.
Zum Run-Game halt dieses Powerfuller hatten, aber ich bin bei dir.
Aber er ist kein guter Run-Blocker, das ist es ja.
Ich mag es halt auch nicht. Und vor allem solche, seitdem wir beide persönlich befangen sind wegen Evan Neal, bin ich so oder so bei dieses Label von Big Schools ist oftmals, glaube ich, auch ein Ding, was einfach viele Dinge kaschieren kann. Wenn du einfach neben guten Leuten spielst, dass du halt einfach, ich will dir nicht sagen, dass du mitschwimmst, aber irgendwo halt schon. So. Du bist so grundsolide und dann fällt es halt einfach nicht, also beziehungsweise auf einmal denken, dass du halt sehr gut bist. Das kann bei
jedem sein. Wie gesagt, das mach ich für einen guten Deal, ne?
Ja.
Aber lass uns wieder zu den Top 3 kommen. Will Freeze, proven NFL Guy. Nehme ich einfach und hat auch letztes Jahr gezeigt, guck dir die Teams an, die letztes Jahr in die Interior O-Line dann in der Free Agency investiert haben. Die Giants hat's stabilisiert, zumindest, ne, in gewissen Dingen, aber zumindest
bis
inside stabilisiert.
Andrew Thomas ausgefallen ist, war die Line deutlich besser.
Ja, dann Leuten, hast du bei den Carolina Panthers, klar, auch einen neuen Offensive-Koordinator hat's auch stabilisiert. Also ich glaube, die Teams, die das alles gemacht haben, sind dann einmal happy damit. Und du investierst halt dann etwas Kohle. Ich glaube, außer Trey Smith und Will Freeze, die bekommen dann halt Top-Money, bekommst dann aber auch einen Top-Spieler mit dabei. Ja, und das war's dann. Aber wie gesagt, die anderen beiden Jungs kann ich da keinen vorsetzen. Und das ist dann auch die Lösung. Und wenn du die Kohle hast, investierst du die. Und dann, wenn du die nicht hast, dann gehe ich hier in der frühen Runde Tate Rathledge. In der zweiten Runde sehr wahrscheinlich. Booker lasse ich die Finger von. Den würde ich nicht mal in der zweiten, also mag ich einfach gar nicht.
Ja.
Und alle anderen Lösungen würden dann den Rahmen sprengen von dem, was wir machen. Valentin hat, wie gesagt, dazu geschrieben, dass er Spieler wie Will Campbell, Calvin Banks,
genau.
Ich würde sogar Ahmad Mambu wahrscheinlich auch ein bisschen, alles Spieler sind, die dann noch auf die Guard-Position umgeschult werden. Ich bin ja nie so ein Fan davon. Wir haben es ja bei Skoronski gesehen, der bei Tennessee ist. Die Story auch noch nicht, die Messe ist da auch noch nicht gelesen, das ist auch noch Development, aber hat mir auch nicht gefallen, dieser Weg, ne, auch aus in seinen Gründen, klein, kurze Arme, muss auf Guard gestellt werden. Bin ich nie so der Fan von, kann hier passieren, kann zum Anforderungsprofil passen, würde ich dann aber auch hier nicht evaluieren, müsste ich dann evaluieren und machen wir im Draft, setze ich nicht vor proven NFL-Guys, die diese Transition schon gemacht haben und schon auf Top-Niveau Interior Offensive Line spielen.
Bin ich zu 100% mit d'accord. Das Ding ist halt, ich will jetzt einfach mal kurz eine Liste dir vorlesen, nur an Guards. Nur an Guards, die in der Free Agency sind, ja. James Daniels von Steelers ist dieses Jahr relativ früh ausgefallen, weil er ein Achillestier hatte, 27 Jahre alt. Trey Smith, wie du schon sagtest, 26, ist in meinen Augen gerade ein Tech-and-Trade-Kandidat par excellence, weil das beißt sich von hinten mit dem Salary Cap, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei den Chiefs. Dann Tevin Jenkins, 27 Jahre alt, von den Bears, absolute reliable Guard. Wie du schon gesagt hast, Will Freeze, 27. Dalton Reisner, Guard, 30 Jahre. Kevin Seidler ist der Old Head, aber derjenige, den du auch safe anrufst, wenn du einen Titel holen willst.
Ja,
35 Jahre, ein Jahr safe. Will Hernandez hat sich auch seine Karriere so ein bisschen aufleben lassen, 29 Jahre. Mekhi Becton, 26 Jahre. Aaron Banks, Guard, 49ers, 27 Jahre, ist auch auf dem Markt. Kriegst noch so Leute wie Evan Brown von den Cardinals, 28 Jahre. Heißt, du siehst einfach von der Altersstruktur her, du kriegst auf Guard alleine halt Leute, wo du dann sagen kannst, ey, die haben einfach schon, die sind schon in diesem Zirkel 3-4 Jahre mit am Start, hole ich mir.
Valentin hat auch übrigens, ne, Top 3 Will Freeze, dann auf 2 Tyler Booker, müssen wir uns streiten, ist einfach so. Dann auf 3 Gray Zabel, das ist ein Offense Tackle von North Dakota State, der auf Interior für ihn jetzt schon geschult wird. Wahrscheinlich mag er einfach den Look und redet dann schon von Umschulen oder will ihn dann umschulen lassen. Hat vielleicht dann auch schon beim Combine drüber geredet. Und dann Must-Call-Guys, Kevin Seidler, Mekhi Becton, Drew Dorman. Also ist relativ ähnlich. Die Top-Teams weigern sich, ihre Guards zu bezahlen, weil sie wahrscheinlich die Kohle nicht haben. Andere Teams freuen sich im Moment Trash. Another Man's Treasure.
Wolltest du keinen, soll ich einen dummen, flachen Witz bringen?
Hä?
Für alle Tour de France-Fans? Der Zabel heißt jetzt Zabel, ne? Hoffentlich spielt er in einem grünen Trikot, hat er immer gekriegt, ne? Erik Zabel?
Kennst du nicht,
aber. Sprint-Trikot hat er immer gekriegt, Junge. Erik Zabel, war Erik Zabel!
Ich kenne nur Jan Ulrich. Hab wieder,
Zabel.
Hab am Karneval jetzt wieder wen gesehen mit dem Schild Ulle war sauber. Hab ich direkt geschrieben. Ulle war sauber.
Ulle war sauber. Alter, wenn wir jetzt eh schon bei sind, Jan Ulrich hat so ein Cycling-Festival macht er jetzt irgendwie über 2 Tage. Und Lance Armstrong ist auch mit dabei.
Das war's mit dem Football-Wohnzimmer von Fokus.
Fokus. Football. Entschuldigung, Valentin. Und zwar, glaube ich, wirklich das Grüne? Doch, das Grüne. Grüne Trikot müsste es gewesen sein.